willkommen zu Liedkultur Nummer 32. Ja, ich sitze hier mit Julia und Klaus. Hallo.
Hallo.
Ja, und die beiden kommen sozusagen direkt aus der Scheibenwelt. Und Thema ist Terry Pratchett, wie man da schon dran sieht. Und jetzt habe ich den seltsamen Titel Discoidal gewählt. Was, wieso Discoidal?
Weil die Scheibenwelt nun mal eine Scheibe ist. Und genau. Discoidal bedeutet so viel wie scheibig. Auch
scheibig, wenn es komisch klingt. Genau. Ja, scheibig ist halt komisch. Genau. Und ich sehe, unsere Hörer wissen schon mehr, denn kaum hatte ich den Namen nur so halbwegs zurechtgestammelt, hat hier schon Kimonis Ankh Morpork in den Chat geschrieben. Ja, du kannst gerne mit reingucken. Also wir teilen uns hier gerade. So, jetzt aber los. Terry Pratchett Terry Pratchett ist ein Schriftsteller, für die, die es nicht wissen, aber natürlich die Nerds unter uns wissen das natürlich alle. Und die Frage ist jetzt, wieso interessiert man sich für Terry Pratchett? Julia, fang mal an.
Ich interessiere mich sehr für Terry Pratchett, weil er einfach mal diese ganzen Fantasy-Klischees sehr gekonnt durch den Kakao zieht. Mhm. Ich meine, wir kennen ja alle den schönen Elben, den stämmigen, grimmigen Zwerg, den edlen Ritter, den mächtigen Zauberer und so weiter und so fort. Mhm. Und Pratchett zeigt halt eben auch, dass das halt alles nicht so sein muss. Und er schreibt meiner Meinung nach sehr realitätsnahe Fantasy. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Also Fantasy, gar kein Science Fiction.
Science Fiction schreibt er auch, aber die Scheibenwelt ist vor allen Dingen Fantasy.
Mhm. Mhm. Aha, wo ist denn da der Unterschied?
Das Setting. Science Fiction verstehe ich zumindest so, dass es tatsächlich in der Zukunft angesiedelt ist und auf Technik aufbaut, und Fantasy baut eher auf Magie auf.
Mhm.
So. Obwohl da überschneidende Elemente vorkommen. Also auch in den Fantasy-Welten verknüpft sich die Magie ja bisweilen mit technischen Dingen.
Ja, genau.
So wird
ja,
zum
ja.
Beispiel irgendwann das Postwesen revolutioniert oder die Filmtechnologie erfunden, mithilfe kleiner Dämonen, die sehr schnell Bilder malen, und zwar 25 die Sekunde.
Mhm. Ja.
Das vermischt dann den Science-Fiction- und Fantasy-Aspekt doch sehr stark miteinander.
Ah ja, auf das Postwesen müssen wir gleich noch kommen. Ja, genau.
Oh, ja.
Klaus, wie bist du denn dazu gekommen?
Naja, Pratchett steht eigentlich in jedem gut sortierten Studentenregal. Das heißt, man kennt immer Leute, die es lesen. Jedenfalls so war das in meiner Schulzeit schon so. Ist sehr, sehr, sehr einsteigerfreundlich geschrieben. Das heißt, auch Leute, die nicht lesen, lesen bisweilen Pratchett. Der, wer sich sonst so von Romanen eher fernhält, der hat zumindest einen davon mal irgendwann angerührt.
Mhm.
Und schnurpselt sich sehr gut zwischendurch weg, hat aber trotzdem immer ganz viele Aspekte, die hängen bleiben.
Ja.
Das heißt, an schnelle Unterhaltungsliteratur ist es genauso gut zu gebrauchen wie irgendwas zum Nachdenken und die Welt verstehen. Das heißt, da hat man alles mit drin.
Ja.
Das kann man eigentlich gar nicht schlecht finden.
Genau. Und das ist auch so ein richtiges Nerd-Thema. Es gibt sogar, wie hier gerade einer in den Chat geschrieben hat, ein Wikipedia-Portal. Also das finde ich schon klasse. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, andere Schriftsteller haben auch was geschrieben. Ich vermute mal, es gibt vielleicht ein Goethe-Portal, aber...
Es gibt eigentlich zu fast allem ein Wiki.
Sogar ja, zu aber einigen ein Portal. Okay. Also ein Portal ist ja das Interessante.
Naja, gerade also, zu Serien oder so Sachen, die sehr bekannt sind oder eine größere Reichweite haben, die haben sowas ja eigentlich alle. Hm. Und gerade Pratchett hat einfach unglaublich viel geschrieben. Da sind ja 60, 70 Bücher oder so.
Könnte hinkommen.
Die sich auch alle aufeinander beziehen und viele Querverweise haben. Das heißt, da gibt es auch viel zu schreiben.
Ja.
Kleiner Wissensfakt. Ich habe mal gelesen, dass Pratchett tatsächlich neben der Bibel zwischenzeitlich das meistgeklaute Buch war.
Das meistgeklaute Buch?
Also seine Scheibenweltromane gehörten zu den meistgeklauten Büchern neben der Bibel.
Mhm.
Ich weiß nicht mehr genau, wann das war.
Was heißt denn da geklaut?
Naja, dass es aus Buchläden verschwunden ist, ohne bezahlt geworden zu sein.
Ach so. Also jetzt so richtig geklaut, also nicht Raubkopien, sondern verstehe.
Entwendet.
Ja, klar. Mhm.
Raubkopien kursieren allerdings bestimmt auch irgendwo.
Ja, das glaube ich auch.
Das auf jeden Fall.
Ja. Ja, naja, gut, das ist ein interessanter Fakt. Also das müsste man noch irgendwie mal rausfinden, ob es da irgendwie mehr Informationen dazu gibt. Also eine Quelle.
Das war in irgendeinem Vorwort.
Mhm.
Ich meine sogar zu einem seiner Kurzgeschichtenbücher. Ich kann mich jetzt aber echt nicht im Sinn, welches.
Mhm.
Da gab es ja auch mehrere.
Ah ja, es wird hier von Schwarzkopie gesprochen. Schwarzkopie? Was ist denn jetzt eine Schwarzkopie? Also im Chat.
Gute Frage. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass jemand dann tatsächlich in den Kopierladen geht und jede Seite abkopiert.
Ah ja.
Was ja auch schon passiert ist. Also
ja, klar.
Gibt Leute, die tun sowas tatsächlich.
Ja.
Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass Kopierkosten dann durchaus ähnlich hoch sind. Ja.
Die kommen dann an die Kosten des Buches dran.
Mhm.
Gerade Pratchett, die kosten inzwischen nur noch so um die 10 Euro.
Naja, klar.
Ja, gerade gebraucht findet man die meisten ja auch.
Das also hier hat 5,98 gekostet.
Okay.
Na. No.
Aber musste bestellt werden, weil der Verlag, weil er die Buchhandlung es nicht vorrätig hatte. Ich habe es mal ausnahmsweise nicht bei Amazon gekauft. Es war ein, also ich muss ja auch mal sagen, wie ich dazu gekommen bin. Also irgendwie sprach ich mit Kollegen, also Professoren, über das, was man irgendwie unbedingt lesen müsste. Und da waren sich zwei einig, und zwar ein Kommunikationswissenschaftler, das sind die, die mal Zeitung lesen, der ist sogar, macht sogar Schwerpunkt Geschichte des Journalismus, und ein Mittelalter-Literaturwissenschaftler einig, dass man Terry Pratchett lesen müsste. Ja, und dann bin ich gleich, dann habe ich gesagt, ja gut, dann lese ich mal was. Was soll ich denn von dem lesen? Und dann waren sie sich auch beide sofort einig, dass das Buch zum Start Going Postal sein soll. Die Post geht ab oder so heißt das auf Deutsch.
Ab die Post.
Ja. Und dann bin ich halt losgelaufen zur nächsten Buchhandlung und habe gesagt, ich hätte gerne von Terry Pratchett Going Postal. Der Buchhändler kannte den sogar, was mich schon etwas erstaunt hat. Nein, aber sie hatten es nicht vorrätig. Er hat dann gesagt, ja, muss ich bestellen. Und am nächsten Tag war es dann da für 5,98. Ja.
Ich glaube, mein erster stand tatsächlich in der Schulbibliothek und war Eric, wenn ich mich nicht irre.
Genau, ja. Und ja, auch mal an euch die Frage, war das ein guter Tipp, mit Going Postal anzufangen?
Ja.
Weiß ich nicht, ob ich den gewählt hätte, aber ja.
Was hättest du denn gewählt?
Da müsste ich jetzt überlegen. Also ich denke, eins der Wachenbücher, würde ich tatsächlich sagen.
Ja, und dann am besten auch gleich das erste. Ja. Damit habe ich dann angefangen.
Das erste habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, aber das wurde auch schon gesagt.
Das musst du jetzt erklären. Also wer das noch nicht gehört hat, eins der Wachenbücher.
Viele der Geschichten spielen ja vorrangig an einem bestimmten Setting. Also es gibt sehr viele Bücher, die an Morpau spielen, dieser großen Stadt, dessen Karte gerade bei uns an der Wand hängt.
Genau.
Es gibt eine ganze Reihe Bücher, die spielen hauptsächlich bei den Hexen in den Spitzhornbergen. Es gibt welche, die spielen hauptsächlich in dieser oder jenen Kultur. Und die Wachenbücher spielen in Morpork in der Stadtwache, und zwar hauptsächlich in der Nachtwache.
Mhm. Wobei die sich dann tatsächlich auch zur Tag- bzw. Allgemeinwache weiterentwickelt.
Zugegeben im Laufe der Zeit, jawohl. Aber da man kann die Bücher weitestgehend einteilen, mit welchen Figuren sie spielen, weil das Element immer wieder auftauchen. In Going Postal, also Ab die Post zum Beispiel, taucht Feuch von Lippebich auf.
Ja.
Richtig? Genau. Der taucht auch in anderen Büchern zwischendurch.
Die Hauptperson, von der man glaubt, dass sie am Anfang schon gleich tot ist, aber es geschieht ja dann anders. Ach so, wir dürfen ja nicht verraten damit, die Leute.
Von der man am Anfang glaubt, dass sie schon tot ist, ist, glaube ich, jetzt nicht so.
Das ist kein großer Spoiler.
Ja, es ist ein Spoiler des Anfangs.
Aber so eine gewisse Einleitung, die kann man ja auch schon im Klappentext entnehmen. Also wenn wir jetzt die Klappentexte spoilern, das nimmt uns keiner übel.
Ja, genau. Also wir verständigen uns drauf, wir spoilern nur Klappentext, und wenn wir zu viel spoilern, sagen wir einfach, das war der Klappentext. Okay, ja, das ist eine gute Möglichkeit. Also, ich glaube, da haben wir auch schon einen wichtigen Charakterzug von Terry Pratchett. Das hängt alles irgendwie zusammen, und das ist so eine Welt für sich. Die Scheibenwelt eben. Weißt du, die Scheibenwelt?
Ja, die Scheibenwelt.
Und erklärt mal, was die Scheibenwelt ist.
Die Scheibenwelt ist ein, man könnte sagen, Himmelskörper. Das heißt, ein Universum, also ein eine Welt, ein Zuhause einer Zivilisation oder mehrerer Zivilisationen, vergleichbar mit Planeten, nur dass sie eben komplett flach ist. Das heißt, so wie es gesagt wird, dass sich die Leute früher die Welt vorgestellt hätten, nämlich in Scheibenform mit dem Wasserfall, das den Rand herunter rinnt. Und diese Scheibe ruht auf dem Rücken von vier Elefanten,
die sehr, sehr groß sind. Elefantengeräusche? Es ist nicht die Technik, die ich versage. Ja.
Und die Elefanten wiederum stehen auf dem Rücken einer großen Schildkröte, der großen Schildkröte Groß-Artuin.
Mhm. Und wo befindet sich die Schildkröte?
Die spaziert im luftleeren Raum durch das Universum.
Also durchs Weltall?
Ja.
Jawohl.
Ist ja nicht so gemütlich da im Weltall.
Ja, aber es scheint Groß-Artuin nicht viel auszumachen. Also ihr Panzer ist, er wird auch gern als Kometenzerfurcht beschrieben, aber sie schwimmt einfach weiter. Mhm. Vermutlich, weil sie keinen anderen Ort hat.
Mhm.
Wenn man so groß ist, dann ist es ja auch ziemlich schwierig, einen anderen Ort zu finden.
Mhm. Ja, genau. Denn da muss ja noch, müssen noch die Elefanten drauf und dann eben die ganze Welt.
Mhm.
Ja.
Und die Elefanten, die bewegen sich. Also so ein bisschen, das heißt, dass dann die Scheibenwelt so wie eine Schallplatte sich dann tatsächlich auf dem Rücken der Elefanten dreht und auf die Art und Weise kommt dann auch Tag- und Nachtrhythmus voran.
Ah, ja, da muss ja eine Sonne geben, genau.
Mhm. Ich meine, die würde sogar die Schildkröte umkreisen, bin mir da aber jetzt nicht ganz sicher.
Ja, es gibt noch eine Sonne um die Schildkröte. Ja.
Jawohl. Ohne Sonne wird es ja ziemlich kalt, ne?
Naja, klar. Ja, man hat es nicht mehr so mit Tag und Nacht. Und Tag und Nacht spielt ja auch schon eine Rolle. Mhm. Also von daher.
Sonst hätte man keine Tag- und Nachtwache zum Beispiel.
Ja, genau. Naja. Also erinnert so ein bisschen, muss ich sagen, so mein erster Eindruck war, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Ihr könnt das ja, ihr habt ja alles gelesen von Terry Pratchett im Gegensatz zu mir, der nur Corey Postle und nur
nicht alles, aber
nur zum Teil gelesen hat. Ich bin nicht sehr weit gekommen. Das sieht man auch an dem Buch. Das ist noch gut erhalten. Ja, also nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, wie das halt manchmal so ist. Aber ja, gut. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Das ist, passiert mir auch selten.
Der kommt wieder,
genau. Also ihr könnt es ja bestätigen. Ja, genau. Ihr habt so viel gelesen, ich so wenig. Bei mir kommt das so ein bisschen vor wie, ich sag mal, Antoine de Saint-Exupéry, der kleine Prinz.
Mit dem kleinen Planeten.
Nur halt in groß. Also ich meine, ne, es gibt halt wahnsinnig viele skurrile Figuren da. Beim kleinen Prinzen gibt's die ja auch, so ein, zwei. Also dieser König, der da alleine auf dem Planeten ist und eben der kleine Prinz und so. Die sind ja auch alle im Weltraum. Und hier gibt's jetzt plötzlich ganz, ganz viele skurrile Figuren. Aber im Grunde ist das so ein bisschen dieselbe Grundidee. Also man schafft sich so eine Welt, wo alles skurril ist. Und in Wirklichkeit geht's natürlich um uns. Also ich meine, das ist ja alles so ein bisschen Satire auf die Situation auf der Erde, insbesondere, glaube ich, auch in Großbritannien.
Ja.
Es wirkt sehr britisch immer, finde ich.
Das liegt vermutlich daran, dass es britisch ist.
Ja, das ist tatsächlich sehr gut zusammengefasst. Also ja. Viele Themen, die Pratchett in seinen Büchern anspricht, kann man auch eins zu eins auf die reale Welt übertragen.
Ja. Ich glaube, er schreibt damit gleichzeitig Satire auf die Gesellschaft, als auch auf Fantasy an sich, da, wie gesagt, das Genre auch sehr ja, er spielt sehr mit den Klischees, er macht sich auch sehr darüber lustig, er nimmt sich selbst auch nicht besonders ernst, aber trotzdem steckt immer eine ganze Menge drin.
Mhm.
Das ist sehr schön.
Ah, ja, klar, also er nimmt sich nicht ernst. Also ich glaube, es ist schon, naja, ist es eigentlich lustig anders? Also kann man sagen, es ist so eine Art Comedy?
Ich muss immer sehr viel lachen, aber ob es Comedy ist, da kann man sich, glaube ich, drüber streiten.
Ja,
es sind auf jeden Fall lustige Bücher, definitiv, aber es sind keine reinen Komödien.
Ja, ja, also das ist eben gerade umstritten. Also ich habe ja jetzt extra zur Vorbereitung dieses Podcasts so ein bisschen geguckt und gelesen, so quer so durchs Internet, von einem Wikipedia-Artikel zum nächsten und zu dem, was da sonst noch verlinkt ist. Und da gibt's offenbar tatsächlich eine Debatte darüber, ob das, also was das für ein Genre ist. Also Fantasy, Comedy, Comedy-Fantasy oder eben Satire. Und dann waren halt auch einige der Meinung, naja, Satire ist es wohl, aber es ist doch eigentlich nicht lustig. Naja, also das ist, deshalb interessiert mich da eure Einschätzung.
Ich glaube, der Autor erfindet sich tatsächlich in jedem Buch ein bisschen neu. Das heißt, einige Bücher kann man vielleicht tatsächlich in bestimmte Genres einordnen, aber das muss nicht für alle zutreffen.
Mhm. Mhm.
Er macht sich ja auch, also er hat dieses sich selbst ernst nehmen, da muss ich mich tatsächlich gleich wieder korrigieren. Und zwar nimmt er sich selbst eigentlich unglaublich ernst. Das heißt, er nimmt absurdeste Prämissen aus absurden Fantasy-Klischees und nimmt sie ernst.
Mhm. Ja,
aber auf diese skurrile Art und Weise. Also es ist schon, es ist ein Crossover-Genre eigentlich, das so sonst nicht zu finden ist.
Genau, ja, ich denke auch. Es sind auch immer so viele so philosophische Überlegungen da drin.
Richtig, das Schöne ist, man kann den tatsächlich an der beliebigen Stelle zumachen und wieder aufschlagen. Und selbst wenn man der Haupthandlung nicht folgen kann, findet sich immer irgendwas, woran die Aufmerksamkeit dann wieder festhängt.
Mhm.
Oder irgendwelche Überlegungen, die man wieder mitnehmen kann.
Mhm.
Man muss den tatsächlich nicht verstehen, um was draus mit rauszunehmen.
Mhm.
Und man muss auch nicht mehr genau wissen, wo man eigentlich war, um wieder einzusteigen.
Ja.
Das funktioniert sehr gut.
Ja.
Das meine ich auch mit sehr, sehr einsteigerfreundlich. Es erwartet nicht, dass man ein geübter Leser ist und 10.000 Seiten lesen kann oder dass man durchgängig in einem Rutsch liest oder innerhalb einer Woche oder ist da sehr, sehr flexibel.
Mhm. Ja. Also hier wird ja auch gerade im Chat darauf hingewiesen, das wollte ich zwar erst später machen, was alles noch da aus den Büchern geworden ist, aber wir können es ja gerade aufgreifen. Es wird darauf hingewiesen, dass es Going Postal eben auch als Film gibt, den ich allerdings nicht gesehen habe.
Ich habe den gesehen.
Und? Ich auch. Der Film ist sehr gut. Allerdings gefällt er mir im Vergleich zum Buch nicht ganz so gut. Also der Film ist wunderbar, muss man schon sagen. Super von der Spannung und hat auch sehr viel sehr viele Details eben aus der Scheibenwelt. Aber mir persönlich ist die Charakterentwicklung des Hauptcharakters im Film nicht schlüssig genug.
Hm.
Und das kam im Buch, finde ich, besser rüber.
Hat natürlich das Problem, was man immer hat, wenn man Bücher verfilmt. Die Leute, die Bücher lieben, werden die Filme niemals lieben oder niemals auf die gleiche Weise.
Mhm.
Das, was zuerst da war, wird immer als das reine ursprüngliche empfunden. Das ist schon mal das eine. Das andere ist natürlich, dass so ein Buch viel, viel mehr Zeug enthält. Und diese ganzen kleinen Dinge, die Pratchett so liebenswert machen und auch so zugänglich, die kann man niemals alle im Film unterbringen.
Mhm.
Das ist aber von der Story her, auch von den Figuren, man stellt sich die Leute ja immer irgendwie vor, aber es funktioniert erstaunlich gut, dass es nicht so ist, dass man das Gefühl hat, man guckt da die Fantasie eines anderen Menschen, wie der das gelesen hat, sondern man guckt tatsächlich dieses Buch als Film. Das gelingt nicht oft.
Das könnte allerdings auch daran liegen, dass Pratchett eigentlich bei seinen Filmen immer selbst mitwirkt. In einigen hat er tatsächlich sogar eine klitzekleine Nebenrolle.
Ah ja.
Zum Beispiel im Hogfather spielt er dann am Ende den Spielzeugverkäufer.
Mhm.
Oh.
Ja, wenn man darauf achtet, das ist er.
Oh. Das wusste ich ja gar nicht. Mensch, da lerne ich ja noch was.
Ja, deshalb machen wir das hier mit den Podcasts, damit man noch was lernt. Also, das ist schon wichtig. Ja, also gut, also den Film muss ich mir auch noch anschauen. Und klar, Buch und Film ist immer ein Problem. Und gerade bei sowas, wo man sich sehr viel eben auch vorstellen kann, weil es halt eben diese Fantasy-Aspekte sind, die ja nicht immer alle für alle sich gleich anfühlen. Also ich denke, da gibt's schon, da ist das schon schwierig mit der Verfilmung. Ja. Ja, könnt ihr sowas dazu sagen, über welchen Zeitraum sich da Pratchett's Schaffen so erstreckt?
Meinst du jetzt real oder die Scheibenwelt?
Na, erstmal real. Und dann kommen wir auf die Gesamtstory wollen wir ja noch kommen. Aber ich dachte, wir gehen so von außen nach innen. Also erstmal ein bisschen was über Terry Pratchett und
Ach du Schande.
Tatsächlich hat er einen wunderschönen Klappentext, wenn man ihn jetzt mal findet. Wir haben ganz viele Bücher hier. Und die Beschreibung, die Selbstbeschreibung von Pratchett in seinen Klappendings ist sehr, sehr, sehr schön. Deswegen ich gerade hoffe, dass ich sie wiederfinde.
Ja, so ich lese hier gerade sein allererstes Buch, Die Teppichvölker, in Englisch The Carpet People. Das erschien 1971. Das war allerdings auch die unüberarbeitete Version. Ja, und seitdem schreibt er halt bis heute.
Hm.
Carpet People hat er auch nochmal überarbeitet. Da hat er auch ein sehr schönes Zitat dann am Ende des Vorworts von der Ausgabe, die ich hier habe. Er meint, in klassischer Fantasy geht es darum, wie episch Kriege sein können. Aber in seiner Fantasy sollte es halt darum gehen, wie man epische Kriege möglichst vermeidet.
Mhm.
Das finde ich super.
Das tut er ja auch sehr elegant. Also seine Figuren sind ja in der Hinsicht auch sehr getrieben von Motivationen, die jenseits von Hau drauf und Schlag tot liegen.
Ja. Hat er denn noch was anderes geschrieben? Außer Scheibenweltromane?
Er hat ein paar Bücher geschrieben, die zum Teil einen ähnlichen Stil haben, zum Teil nicht ganz so doll. Die Teppichvölker ist eins davon. Es geht um sehr, sehr, sehr kleine Wesen, die in einem Teppich leben, dementsprechend sehr, sehr klein sind. Hat mich sehr an die Nomen-Trilogie erinnert, die 10 Jahre später kam, glaube ich. Die ich persönlich eher als die Teppichvölker nochmal reloaded und ein bisschen anders empfunden habe.
Mhm.
In der die beschriebenen Wesen und ihre Kultur etwas größer sind, nämlich ungefähr 10 Zentimeter.
Mhm.
Also auch definitiv im Fantasy-Bereich einzuordnen, allerdings auf der Erde unter den Menschen existieren. Mhm. Und zu Strata und ein gutes Oben kann ich nichts sagen, weil ich es tatsächlich nicht gelesen habe.
Ja, aber Julia.
Strata ist, würde ich tatsächlich als Science-Fiction-Roman einordnen. Es geht darum, dass die Menschen der Zukunft nicht nur andere Arten entdeckt haben, sondern tatsächlich auch inzwischen in der Lage sind, Planeten und Welten selbst zu bauen. Und in Strata geht es primär darum, dass man eine Welt gefunden hat, die eine Scheibe ist.
Mhm.
Also er bezieht sich schon irgendwie auf die Scheibenwelt, aber es ist dann doch nicht die Scheibenwelt, weil diese Welt dann um einiges brutaler und mittelalterlicher und abergläubischer ist, als wir es von der Scheibenwelt her kennen. Die zwar auch schon reichlich brutal und abergläubisch und mittelalterlich ist, aber dann doch wieder anders. Mhm. Es ist, die Welt, die sie in Strata denken, ist nicht die Scheibenwelt.
Mhm.
Aber es ist halt eine Welt in Scheibenform, die dann einen künstlichen Tagesablauf hat und eine Kuppel mit einem künstlichen Sternenhimmel. Das ist schon sehr interessant, dieses Gedankenspiel, wie das denn alles funktionieren könnte.
Ja, ja. Also im Grunde sind die anderen Sachen, von denen ja jetzt ist auch nicht so vieles gibt im Vergleich, sind die aber auch so vom Stil ja ähnlich. Also es ist dann wieder so eine besondere Welt, wo eben einiges anders passiert, einiges aber auch so wie bei uns. Und ja, und das ist tatsächlich, glaube ich, das, wie er es immer macht. Also tatsächlich Satire über die Menschen, insbesondere in Großbritannien eben, anhand von einer etwas besonderen Welt.
Das ist ja eigentlich auch die Aufgabe von Fantasy, sehe ich auch irgendwie so. Also wenn man über Trolle und Zwerge und Elfen schreibt oder so, oder im Falle Pratchett auch über Werwölfe und Zombies und kleine Wesen, dann hat das immer ein bisschen was von Kulturrassismus, indem man nämlich diese Völker nimmt und diese Völker haben bestimmte Eigenschaften und die sind dann von Natur aus so und so. Das kann man in Fantasy machen, das klappt in der realen Welt nicht so gut.
Mhm.
Und bei Pratchett kommen halt letzten Endes immer Menschen raus, ganz eindeutig. Also er schreibt über die Eigenheiten dieser Gruppe und jener Gruppe und das sind immer menschliche Eigenheiten, die man so beobachten kann. Und genau so Leute kennt man dann auch.
Mhm.
Und das funktioniert ziemlich gut.
Ja, 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 ich glaube, das ist auch mit eine Sache, die sehr amüsant ist, weil man halt die Charaktere eben zum Teil wiedererkennt. Also, weil das oft so Leute sind, von denen man das Gefühl hat, dass man ihnen schon begegnet ist.
Oh, gerade in der Nomen-Trilogie ist es immer sehr schön, wenn dann der recht häufige Satz dann fällt, so sind die Nomen eben, und man weiß genau, ja, so sind die Menschen.
Mhm.
Genau so sind sie eben.
Ja.
Dann immer jammern und es aber selber nicht besser machen wollen oder und eigentlich wollen sie nur essen und schlafen und oder sie sind schwierig von neuen Dingen zu überzeugen, wenn man ihnen nicht das Gefühl gibt, es wäre ihre eigene Idee gewesen oder also die all die Probleme, was man ja auch sehr oft hat in Pratchett-Büchern, dass eine Figur Ideen hat und die Welt verbessern möchte und Pläne hat und Gutes tun will und die träge Gesellschaft ihrem Weg steht und nicht wirklich mitzieht.
Ja.
Und es aber mal auf eine sehr respektvolle Art und Weise gelöst ist, dass also diese Leute nicht dafür tatsächlich runtergemacht werden, dass sie nicht mitmachen, sondern so sind die Leute eben und man muss halt damit umgehen. Und das ist auch so eine Attitüde, die immer sehr stark mitschwingt. Das ist sehr sehr beruhigend eigentlich, wenn man sich so überlegt, wie sehr man so das Problem auch aus der realen Welt kennt, dass man mit innovativen Sachen immer erstmal irgendwie auch noch die Leute mit einfangen muss. Und die Leute sind alle auf anderen Gebieten innovativ und die muss man dann eben erstmal einfangen.
Ja, richtig. Ja, da sagst du natürlich sehr wahre Sachen. Ja, mir gehen ja gerade so die Piraten durch den Kopf. Die könnten auch in die Scheibenwelt direkt verfrachtet werden. Ja, gut. Ja, jetzt dann vielleicht doch nochmal zur Scheibenwelt. Vielleicht kann man mal könnt ihr mal so einen kurzen Überblick geben, was passiert da so, welche Epochen der Scheibenwelt kommen vor und ja, also der Blick vom was große Ganze. Also es gibt ja jetzt 30 Jahre Scheibenwelt mit so und so vielen Romanen. Wie viele sind's?
Sehr viele.
Über 60 auf jeden Fall. Genaue Anzahl, weiß ich nicht. Es kommt ja auch immer mal wieder eins dazu.
Mhm. Das eben trotz der Demenzkrankheit des Autors. Das ist sehr, sehr beeindruckend.
Ich verfolge das nicht konkret persönlich, aber ich habe das immer mal wieder am Rande mitbekommen, dass ich gehört habe, dass er jetzt mit ganz viel familiärer Hilfe und mit ganz vielen Notizzetteln sich durch seine Bücher arbeitet. Ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt bestimmt das Letzte. Dann ist es aber doch immer noch nicht das Letzte, weil da doch noch eins hinterherkommt. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich glaube, seine Frau und Schwester, glaube ich, schreibt er.
Tochter,
Mensch.
Ja gut, dann weiß man gar nicht, wie viel dann noch so auf seine
Rechnung
geht. Es liest sich tatsächlich immer noch so wie seine Bücher. Egal wer ihm dabei hilft, er macht es sehr gut.
Er oder sie, genau.
Ja, ist ja auch eine lukrative Sache. Ich meine,
er ist ein
Erfolgsautor inzwischen.
Ja, es muss ja trotzdem nicht heißen, dass derjenige, der ihm hilft, dann immer noch gute Arbeit macht.
Ja, klar. Ja, aber Asterix haben wir das ja so ein bisschen gesehen. Es war ja fürchterlich. Also nachdem der Goscinny gestorben war, hat ja der andere, es sind ja zwei Autoren, das weitergemacht. Also eigentlich mehr der Zeichner, der halt nicht die Ideen hatte für die Geschichte. Und der hat halt die Figuren nicht mal richtig verstanden. Das ist halt das Problem. Und also jedenfalls so, wie sich Goscinny das gedacht hat. Und jetzt haben sie zwei neue Leute. Und jetzt erst ist so ein bisschen der alte Witz zurückgekehrt. Also es geht.
Das hat man ja ab und zu, dass man irgendwo das Gefühl hat, da hat sich was verändert. Mhm. Ist das bei der dänischen Politikerserie Borgen so gegangen, dass die dritte Staffel so ganz anders war. Mhm. Und ich mich gefragt habe, da hat doch jemand die Leute nicht verstanden. Deswegen assoziiere ich das gerade so stark. Wo ich genau dieses Gefühl ganz stark hatte. Oder Serien, gerade bei Serien, sehe ich, dass die Schreiber wechseln oder Regie sich abwechselt. Genau. Bei Büchern hat man das eher selten.
Ja, kommen wir mal zurück zur Scheibenwelt, also das große Ganze. Vielleicht kann mal jemand sagen, was das große Ganze ist.
Das große Ganze ist die Scheibenwelt. Okay, aber es lässt sich eigentlich ganz gut auseinanderbrechen, wenn man in der Mitte Ankh-Morpork hat, was nicht in der Mitte liegt, aber eigentlich der Mittelpunkt des ganzen Handelns ist.
Mhm.
Dann gibt's noch Überwald, das ist ein relativ großes Areal, das relativ dünn besiedelt ist. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Transsilvanien, beziehungsweise wie das Klischee Transsilvanien, was man hier so im deutschen Raum so kennt.
Mhm.
Dann gibt's natürlich noch die...
Das ist das mit den Vampiren, ne?
Nicht nur Vampire, auch Werwölfe und Zwerge. Gut. Wobei die Zwerge eigentlich ja unter der Oberfläche leben und demnach so eine Nebengesellschaft sind.
Wobei jetzt das irdische Transsilvanien mehr wegen der Vampire bekannt geworden ist.
Ja.
Werwölfe sind, glaube ich, eher woanders.
Aber bei Werwölfen und Vampiren kam es gerade in Überwald damals zu sehr viel Stress. Und bis zu einem bestimmten...
Stimmt, Überwald ist natürlich Transsilvanien, klar.
Ja. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, den wir sogar selbst miterleben dürfen als Leser, wurde tatsächlich auch der Abbau von Silber verboten. Eben damit diese Kriege der Familien, der Zwerge, der Menschen, der Vampire und der Werwölfe tatsächlich auch mal so ein bisschen eingedämmt werden. Das fand ich dann auch wirklich sehr schön, als wir dann im Buch lesen konnten, dass das erste Silber wieder abgebaut wird.
Mhm.
Kannst du sagen, wie Überwald auf Englisch heißt?
Ich habe die
meisten Bücher auf Englisch gelesen.
Ich habe die meisten Bücher auf Deutsch gelesen. Das ist das Land, wo Feuchtfröhlich herkommt.
Okay.
Falls dir das was sagt.
Also der sagt mir was, aber tatsächlich weiß ich gar nicht. Also ich kenne die Gegend, ich weiß, dass da die Zwerge sind. Ich weiß nur gerade nicht, wie es heißt. Die Spitzhornberge sind mir ja vertraut. Da.
Wir haben doch einen
Stimmt, die
Chat.
Sind auch wichtig.
Der muss jetzt mal jemand herausfinden, wie es heißt. Aber wir finden das heraus. Also
man sollte schon Sachen wie, ne, wie viele Bücher gibt's jetzt eigentlich oder so, da kann man ja alles nachrecherchieren, dass das dann nachher auch seine Richtigkeit hat.
Ja.
Die Spitzhornberge, da kannst du, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen. Da war ich jetzt nicht so up-to-date zu.
Die Spitzhornberge bestehen aus lauter kleinen Dörfern in Berghängen. auch nicht so dicht besiedelt. Viel Wald und Berg und Dorf, aber dort spielen die meisten der Hexengeschichten. Das heißt, das sind dörfliche Gemeinschaften, die recht eng verbunden sind und recht wenig Kontakte aber außerhalb pflegen und sehr traditionsverbunden, und die haben halt jeweils ihre eigene Hexe, die ihre regionale Zuständigkeit hat und dort quasi sowohl Arzt als auch Schaman Aufgaben übernimmt quasi, also Heilung und Geburtshilfe und Psychologin, und die sind dann dort eigentlich Mädchen für alles.
Mhm.
Die, zu denen man geht, wenn man irgendein Problem hat, und um die Hexen drehen sich die meisten Geschichten dort.
Und was gibt's dann noch?
Es gibt ja auch noch außerhalb, am Ende des großen Meeres gibt's ja dann auch noch
Das Erratene Reich und Klatsch gibt's. Das Erratene Reich kann man sich so ein bisschen so wie den ganzen asiatischen Raum vorstellen. Darüber erfahren wir aber tatsächlich relativ wenig. Da kenne ich bisher nur einen Roman zu.
Wo kommt der Tourist her?
Der kommt aus dem Erratenen Reich.
Aha.
Der kommt tatsächlich da aus der Gegend.
Ja, also von den, auf die Charaktere können wir dann noch kommen. Da haben wir ja diese Karten hier. Also es gibt als Spin-offs eben hier auch so Spiele, denke ich. Das ist ein Spiel.
Ja, es ist ein Brettspiel. Das heißt Scheibenwelt Ankh-Morpork. Da geht es eben darum, dass man als eine bestimmte Person die Herrschaft über Ankh-Morpork erreichen kann, erreichen möchte. Und wir haben da einfach mal ein paar Karten rausgesucht, weil da sehr viele Charaktere bebildert und kurz erklärt sind. Da kann man sich eigentlich ganz gut dran handeln.
Da kommt auch die Karte her, ne?
Genau.
Ja.
Ankh-Morpork als kultureller Mittelpunkt der Welt. Anders kann man es echt nicht bezeichnen.
Dort findet sich auch die unsichtbare Universität. Das ist da der mit dem großen Kunstturm. Mhm. Das ist die Universität, an der die Zauberer leben und arbeiten.
Genau.
Sofern man das Arbeiten nennen kann.
Naja, sie essen.
Sie essen und versuchen sich gegenseitig umzubringen. Und gelegentlich reißen sie ein Loch ins Realitätsgefüge.
Ja, wobei das...
Die Zauberer das halt so tun.
Klar. Wobei das sich gegenseitig umbringen unter Ridkali tatsächlich dann doch...
sein Ende findet quasi.
Mhm. Ja, es wird friedlicher.
Also Überwald heißt auf Englisch Überwald.
Oh, praktisch.
Überwald. German pronunciation Überwald. It's a region located near the foot of the Ramtops. Farther from Ankh-Morpork than Lanker is.
Ich bin tatsächlich nicht gut mit Geografienamen. Also sowas merke ich mir nicht gut.
Ja. Lanker ist noch relativ nah. Das ist so ein klitzekleines Königreich. Da spielen auch ein paar Hexengeschichten. Es liegt, glaube ich, daran, dass Lanker wirklich nah an den Schutzhornbergen ist.
Ja, das gehört für mich quasi mit dazu.
Mhm.
Ich weiß nie, wie man es ausspricht.
In Lanker ist auch eine schöne Neuauflage von Macbeth.
Mhm.
Da hat Pratchett sich auch mal dran gewagt.
Mhm. An Macbeth.
Ja, an Macbeth.
Das findet sich ja häufig, dass so Zitate von Erzählungen oder ähnlichem.
Nee, die Story ist tatsächlich sehr nah an Macbeth angelehnt.
Ja.
Endet dann aber doch ein ganz klein bisschen anders.
Ich erinnere mich, das habe ich mal gesehen, das Theaterstück. Ha. Es gibt so Adaptionen, also nicht nur Filme, sondern es gibt auch Theateradaptionen, beziehungsweise das haben wohl die Schauspieler selbst geschrieben, also eine Schüleraufführung, die ich mir angeschaut habe. Und da gab es eben auch Pratchett-Fans, und die haben dann ein Theaterstück aus einem Roman gemacht. Und das war das Macbeth.
Okay, sehr schön.
Wie hieß das noch?
Warte, ich glaube, ich habe das sogar hier.
Macbeth heißt es im Englischen, oder?
Stimmt, Macbeth. Ja, das heißt auch so im Deutschen.
Genau.
Alles klar.
Genau. Ja, da kann man nicht viel machen.
Also das deutet schon darauf hin, dass das dann um Macbeth geht.
Interessanterweise gibt es in Deutschland tatsächlich einen Ort namens Überwald an der Bergstraße. Das ist ja witzig. Und die Wikipedia ist wieder klasse. Ich habe Überwald eingegeben in die Wikipedia, weil ich mir gedacht habe, oh, ich gebe Überwald ein, dann wird man schon eine Antwort finden. Und dann ist halt rausgekommen, ist umgeleitet worden, wer redirect auf Discworld Geography. Redirected vom Überwald. Und dann gibt es aber noch die Angabe, also Wikipedia ist ja jetzt echt, wie sagt man, sophistiziert. Überwald redirects here for the area in Hessen, Germany, ist die Überwald-Bergstraße. Das ist schon klasse.
Dann wissen wir jetzt also, wo es liegt.
Ja. Ja, aber es ist auch witzig, dass wenn ich in der englischen Wikipedia Überwald eingebe, dass dann automatisch Discworld Geography kommt und dann steht, wenn Sie aber was über Überwald wissen wollen, also in Hessen, dann
das geht nicht wirklich nach, Relevanz wird ja daraus bestimmt, wie viele Leute das wohl suchen könnten.
Ja, da bin ich nicht sicher. Ja, aber du hast schon recht, also hier ist auf jeden Fall das Kriterium, wie viele Leute danach suchen werden und da werden wahrscheinlich viel mehr Leute nach Überwald Cratchit als nach Überwald Bergstraße suchen, aber trotzdem finde ich das ist, also von der Relevanz her, also das kann man auch anders machen.
Ja, gut.
Ja, da gibt's ja manchmal diese Unterscheidungsseiten, aber in dem Fall ist es wohl so eindeutig, dass es, dass die Leute nur Überwald in der Scheibenwald interessiert, dass
ja. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was passiert, wenn ich von Überwald auf Deutsch gehe.
Da werden sich die Ergebnisse wahrscheinlich dann auch ein bisschen unterscheiden.
Da ist Überwald tatsächlich dieser Ort im Südosten des Kreises Bergstraße. Ja, die Deutschen sind nicht so, wie sagte mal.
Weniger belesen und mehr auf hessische Kultur bezogen. Ja, ne?
Ja, für die Deutschen ist die hessische Kultur im Zentrum aller Dinge. Nee, das ist so, gibt so einen englischen Spruch irgendwie, the German humor is no laughing matter. Deutschen Humor kann man nicht lachen. Oder der deutsche Humor ist nicht zum Lachen. Und das ist halt tatsächlich so. Also da ist dann der Humorlosigkeit und da sagt man, oh, jetzt hier. Überwald ist Überwald.
Da aber in Deutschland nicht ist ja Überwald auch vielleicht relevant. So
ja, aber müsste man doch oben angeben, irgendwie Überwald.
Müsste es wenigstens andersrum sein, dass da steht, genau.
Siehe auch. Also wenn ich Überwald eingebe, komme ich nur auf diesen Ort in Hessen. Da
Wobei ich daran zweifle, dass der deutsche Scheibenweltartikel tatsächlich auch einen über Scheibenweltgeografie hat, eine Unterordnung. Das bezweifle ich jetzt einfach mal.
Der deutsche Scheibenweltartikel, der ist riesig. Der hat, glaube ich, sogar irgendwelche Preise gewonnen, hätte ich bald da gesagt. Irgendwie. Ich bin jetzt leider beim englischen Artikel gelandet, aber ich guck mal.
Ich meine, der hat vor allen Dingen eine Liste über den Autor selbst und über alle Bücher. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er sich mit der Scheibenwelt an sich beschäftigt.
Guck ja immer in die Enhanced Wikipedia EN abgekürzt und nicht in die Deep Deprecated Wikipedia.de abgekürzt. Naja, nee, so schlimm ist es nicht. Nein, aber der deutsche Artikel ist sehr, sehr lang zur Scheibenwelt, aber besteht am Anfang aus einer riesigen Tabelle, was ich auch nicht gut finde. Deshalb hat er auch keinen Preis bekommen. Ich fälschlicherweise annahm. Also diese Tabelle ist halt nicht gut lesbar. Sie haben einfach... Es ist halt auch so das deutsche Wesen. Wisst ihr, weil wir
alles
reden
über Pratchett
und wir kommen auf die reale Welt. Also zum deutschen Wesen gehört es natürlich, wenn über Pratchett geschrieben wird, dann müssen alle Romane erstmal aufgelistet werden. No? Und da darf dann auch nichts fehlen. Ist auch so ein bisschen nerdmäßig.
Das finde ich auch ganz schön, aber es sollte dann vielleicht nicht ganz am Anfang irgendwie dann den Raum wegnehmen für den Text.
Ja. Das wäre besser was für einen Anhang. Also danach sind es 40, die durchnummeriert sind und einer mit Fragezeichen. Der ist noch nicht erschienen, also der 41. Ah, in der deutschen Wikipedia dürfen natürlich Sachen, die noch nicht erschienen sind, nicht drin sein. Ja. Ach, die deutsche Wikipedia. Also nach Deutschen sind es 40 und still counting. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir auf die englische
Wikipedia... Aber Englisch kann dann auch nicht viel mehr sein.
Ja, gibt's aber auch noch die nicht Scheibenwelt sind.
Nee, es ging jetzt nur um die Scheibenwelt, nur um die Scheibenweltartikel. Okay. Artikel, sag ich schon. Bücher. Romane, Bücher, ja. Romane ist doch eigentlich so richtig.
Ja.
In der englischen Wikipedia sind es auch 40.
Es sind nicht viel mehr. Tatsächlich sind die immer recht schnell im Übersetzen. Und die machen das sogar recht gut.
In der deutschen Übersetzung in der deutschen Wikipedia werden sie auch alle aufgelistet, selbst wenn sie noch nicht alle übersetzt werden. Mhm. Aber ich glaube, die sind, glaube ich, sogar alle übersetzt, oder?
Ich glaube, das letzte Buch, was er rausgebracht hat, das war Dodger, zu Deutsch Dunkle Halunken. Kein Scheibenweltbuch, aber das kam tatsächlich auch wenige Monate später tatsächlich dann auch auf Deutsch.
Wir konzentrieren uns ja
auf die Scheibenwelt, klar.
Also, die Nummer 40, Raising Steam, ist noch nicht erschienen und wird für den 7. November 2013 erwartet. Uch, das ist gerade vorbei.
Wunderbar.
Also steht jetzt sozusagen unmittelbar vor der Tür. Aber sonst sind sie alle auf Deutsch auch da. Also nichts, fehlt nichts.
Ja.
Und ihr meintet, die deutsche Übersetzung sei gut.
Ja, tatsächlich. Also die paar Witze, die man die es nicht durch die Übersetzung geschafft haben, die kriegt man tatsächlich auch wieder im Rückübersetzen rein.
Hm.
Das sind wirklich nur sehr wenige.
Man kann nicht alles hundertprozentig übersetzen, gerade wenn man Wortspiele hat, aber
ja.
Die haben sich die Mühe gemacht, zum Beispiel die Namen zu übersetzen, was manchmal gut funktioniert, manchmal weniger gut, insgesamt jetzt in der Literatur. Und bei Pratchett funktioniert es zwar ganz gut, weil er sehr viele Namen mit Bedeutung hat. Da gibt's den Zwerg Strong in the Arm, der heißt dann Zwerg Stark im Arm. Und sind dann so Sachen, das wäre doof, wenn das dann auf Englisch dazwischen käme.
Hm,
das bringt einen mal ein bisschen raus, wenn man sehr, sehr englische Namen und Wörter überall drin hat. Das passiert halt in der deutschen Übersetzung nicht, weil es in sich stimmig ist. Es ist allerdings auch mal wieder ziemlich der Umschwung, wenn ich von Deutsch auf Englisch springe und andersrum, ist immer ungewöhnlich, wo ich dann manchmal Figuren nicht einander zuordne, weil ich nicht merke, dass, ach ja, das ist ja die Übersetzung davon.
Ja, sicher, das ist natürlich schon so ein bisschen, also ich würde jetzt auch ungern, wo ich auf Englisch angefangen habe, das plötzlich auf Deutsch weiterlesen.
Ich habe zum Beispiel ein halbes Buch lang nicht gemerkt, dass ich schon mal ein Buch über diese Figur gelesen habe, weil ich Granny Weatherwax nicht mit Oma Wetterwachs in Verbindung gebracht habe. Einfach, weil ich Eigennamen nicht auf ihre Bedeutung abpoche, ob ich das vielleicht schon mal gehört haben könnte.
So ging es mir dann auch, als ich eins der Wachenbücher auf Englisch gelesen habe. Da habe ich mich erstmal gewundert, warum heißt der Commander plötzlich Samuel Vimes? Da heißt eigentlich Samuel Mumm. Also für mich heißt er so.
Ja, ist der gleiche.
Aber du hast es auf Deutsch gelesen.
Ja, ich habe auf Deutsch angefangen und
ja, gut, dann,
ich halte mich jetzt auch eigentlich an Deutsch.
Ja, das muss man schon machen. Ich glaube, bei so einer Sache, wenn man da die Sprache wechselt, das ist wirklich unangenehm.
Also ich glaube, ich habe 3/4 Englisch, 1/4 Deutsch ungefähr. Ich nehme halt, was ich kriegen kann. Man kriegt die halt nicht alle so leicht auf Englisch, beliebig. Ja, und bei Leuten stehen die dann auf Deutsch rum und dann lese ich die dann doch mal auf Deutsch. Und so.
Ja. Naja, klar. Sicher. Ja, also wir haben allgemeinen Überblick über die Welt jetzt, aber die Zeit wäre vielleicht noch wichtig. Das spielt ja zu verschiedenen, sogar in verschiedenen Epochen der Scheibenwelt, ne?
Tatsächlich nicht. Es werden immer wieder verschiedene Epochen erwähnt, aber wir haben, glaube ich, tatsächlich nur eins, was zu einer anderen Zeit spielt als alle anderen. Ansonsten kann man das tatsächlich chronologisch recht gut einordnen.
Also es umspannt schon einen Zeitraum, aber nur einen Zeitraum. Einen ungefähr so großen Zeitraum, wie die Bücher auch entstanden sind.
Also jemand, der sich jetzt tatsächlich mit sehr viel Mühe dran setzt, könnte die Bücher chronologisch ordnen.
Das ist auch passiert. Ich könnte wetten, die deutsche Wikipedia hat das getan.
Ja,
sie hat es wahrscheinlich chronologisch nach Herausgabe gemacht, aber zum Beispiel die Feucht von Lipwig-Bände, die kommen ja ungefähr so zur Mitte der Wachenzeit, zur Mitte bis Ende.
Man kann das nachverfolgen und es gibt Leute, die das getan haben.
Okay.
Ich denke, also ich habe da schon Listen gesehen. Auch wie die Lesereihenfolge sein müsste, wenn man entsprechend chronologisch lesen möchte. Welche Lesereihenfolge tatsächlich empfohlen wird, weil die Bücher halt, wie gesagt, auch aufeinander Bezug nehmen und Insider austauschen zum Teil. Was jedes Buch sollte auch ohne Kenntnis anderer Bücher lesbar sein.
Ist es auch.
Ist es auch, genau. Ich habe ja auch nicht alle gelesen. Fällt nicht auf, wenn eins fehlt. Aber da gibt's schon welche, die sich leichter eignen als andere.
Naja, ich glaube, es ist schon ein großer Vorteil, dass man die Bücher wirklich nicht in irgendeiner bestimmten Reihenfolge lesen muss. Also mir hat man halt gesagt, dass manche Bücher sich nicht so eignen als Einstieg.
Ja, das kann ich jetzt zum Beispiel an den Wachen ganz gut zeigen. Das erste Buch ist Wachen, Wachen. Wenn man jetzt allerdings mit dem 5. Elefant anfängt, dann fehlt einem etwas. Dann fehlt einem die Anfangsgeschichte der Wachen, worauf sie sich hochgearbeitet haben. Dann fehlt einem die Anfangsgeschichte von Commander Mumm. Dann fehlt einem dann fehlt einem, woher jetzt plötzlich diese Ehefrau von Mumm kommt. Man kann es natürlich auch ohne Wachenvorkenntnisse lesen.
Also ich muss das jetzt gerade mal tatsächlich so sagen. Ich habe den 5. Elefanten und die meisten anderen Wachenbücher gelesen und habe Wachen, Wachen selbst nicht gelesen. Das heißt,
mir fehlt nichts.
Mir fehlt nichts, nein. Ich finde es schön zu wissen, dass wenn ich die Vorgeschichte von Commander Mumm haben möchte, dass ich dann weiß jetzt, wo ich sie finde, aber dass es sie gibt.
Es wird ja auch dazu recht viel in Die Nachtwächter erklärt. Also wer das liest, der könnte vielleicht auf Wachen verzichten. Das
Die Nachtwächter habe ich auch nicht gelesen.
Nicht?
Nein, tatsächlich auch nicht. Ich weiß dir. Dankeschön. Ich hab noch zwei Pratchetts, die ich noch nicht durchgelesen habe, okay, zu Hause. Ich hab gerade, bin gerade schon bei.
Ja. Wunderbar.
Darf ich jetzt nicht tun.
Also es ist wirklich, wenn man hier auf den Tisch guckt, schon irre. Also diese ganzen Pratchett-Bücher, dann halt das Spiel, wo wir uns gleich noch die Charaktere angucken wollen. Mhm. Und da hinten nicht auch noch irgendwas?
Das ist der Stadtführer. Den habe ich neulich geschenkt bekommen. Da kommt auch die Karte raus.
Ach, da kommt die Karte raus, ja, nicht aus dem Spiel.
Ich dachte, das Spiel hat ein Spielbrett, das reicht auch als Karte. Mhm. Aber die Karte finde ich halt viel schöner, viel größer, viel detaillierter.
Mhm.
Also nach diesem Podcast kommt die auch ins kommt die auch ins Wohnzimmer.
Ah. Ja, klasse. Verständlicher und unentbehrlicher Stadtführer von gesamt Angmorpork.
Ja, da stehen alle Gilden drin, alle wichtigen Geschäfte, alle wichtigen Verleger, alle wichtigen Cafés und Restaurants. Super ist das. Vor allem, wenn man sich das dann mit den ganzen Büchern durchliest, wenn man die alle gelesen hat, dann erkennt man auch Namen wieder. Es gibt zum Beispiel auch ein einzelnes Buch über die Entstehung der Presse in Angmorpork. Das ganze Journalistenwesen. Und da erkennt man auch Dinge wieder. Also es gibt da, in dem Buch werden, glaube ich, 3 verschiedene Zeitungsverlage erwähnt.
Mhm.
Und von 2 hat man schon gelesen. Das freut mich dann immer, wenn ich sowas entdecke.
Die Bücher haben ja auch ganz oft ein eigenes Thema. So gab es halt das Buch, Filmtechnik, wie gesagt, hatte ich schon mal angesprochen. Dann gab es das Buch Post und die Klacker, Telegrafen oder ungefähr. Mhm. Banken, da gab es einige, die einfach eine bestimmte Technologie, ein bestimmtes Thema. Rockmusik gab es auch mal.
Ja, Rollende Steine, so hieß das Buch.
Jawohl.
Rolling Stones vielleicht.
Logischerweise im Englischen.
Ja.
Und auf die Weise arbeitet man also sich in einer Geschichte durch eine Technologie oder durch einen Wirtschaftszweig auch richtig rein.
Oder man arbeitet zum Beispiel ein Klischee ab. Ich habe hier total verhext liegen.
Jo, das geht
um Cinderella quasi.
Genau, um Märchen und um gute Feen und um Voodoo.
Ist ja echt klasse. Ich bin gerade abgelenkt durch diesen tollen Stadtführer. Der ist ja auch so toll gemacht, so im alten Stil.
Ja.
Gut, auf Englisch wird das dann auch so sein. Also hier heißt es gleich am Titelblatt, unter hilfreicher Unterstützung des Discworld Emporiums. Vollständiger mit TH und unentbehrlicher Stadtführer von Gesamt mit Doppel-M Angmorpork. Stadtführer, enthaltend alles Merkwürdige und Wissenswerte mit TH, so die neue Straßenkarte, eine umfassende Auflistung der Gewerbe, ein alphabetisches Ortsverzeichnis, dazu eine von künstlerischer Hand entworfene auch mit Doppel-F, Ansicht der Stadt in all ihrer Pracht. Der Verlag heißt dann auch noch Manhattan. Naja. Und dann steht ja eben gleich auch Postämter. Eine der größten Erfolgsgeschichten unserer Stadt in jüngster Zeit war der Ausbau der Post. Wir wissen, Going Postal. Unter der jetzt kommt so Politikersprech, unter der dynamischen Leitung von Postminister Lippig ist sie zum Dreh- und Angelpunkt unseres Handels, unserer Industrie, ja unserer ganzen Gesellschaft geworden. Ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit hat die gesamte Kommunikation revolutioniert. Mittlerweile wird in jedem Stadtteil unserer prächtigen Metropole ausgeliefert.
Aber ja. Angmorpork ist auch richtig groß. Dann will ich hier mal das Spielbrett aufschlagen. Das ist ein ganz klein bisschen übersichtlicher, da können wir die ganzen Stadtteile drauf sehen.
Die Zuhörer können das jetzt nicht.
Ja, es sind 10 Stadtteile, wenn ich mich nicht irre.
Wir beschreiben das und so ein bisschen Fotos. Also es ist wahrscheinlich ein Problem, wenn ich hier alles im Detail fotografiere und ins Netz stelle, dann werden natürlich wieder die Urheberrechtsverfechter kommen und mich heimsuchen. Das mache ich natürlich nicht, aber so ein paar größerflächigen Fotos, die hier von der sogenannten, wie heißt es, Panoramafreiheit Gebrauch machen.
Ja, das müsste gehen.
Ich wollte dieses Fachschaftsbüro hier mal fotografieren. Und da waren zufällig so Karten von Morpork im Weg. Ja.
Es ist ein wunderschöner Fachschaftsraum.
Ja, der ist schön. Ja, doch, muss ich sagen. Also wir sind in Rostock, für die es interessiert. Ja. Ja, gut, die große Stadt.
Ja, die berühmtesten Stadtviertel sind, würde ich mal sagen, die Götterinsel und die Schatten, ja. Die Schatten, das ist so ein bisschen das Ghetto von Ankh-Morpork.
Das ist auf dieser Karte kleiner, als ich es mir vorgestellt hätte. Ich hätte so gedacht, das ist eigentlich so eher so drumrum.
Ja, nö, eigentlich nicht. Die Stadt ist ja vor allem das älteste Viertel der Stadt. Und seitdem ist die Stadt halt auch richtig gewachsen.
Wie viele Leute leben da so?
Lass mich lügen, ich würde 50.000 schätzen. Das ist auf jeden Fall riesig. Auch eine der größten Städte der Scheibenwelt, wird mehrmals immer wieder gesagt.
Da könnte ich gar keine Schätzung zu abgeben. Ich meine, da wir die wichtigen und einflussreichen Leute kennen und die einander auch kennen, aber das ist auch in Millionenstädten so, glaube ich. Also da könnte ich eine Größenordnung nicht benennen.
Ja, die Straßen heißen auch alle witzig. Sehe ich hier gerade. Hinterbackenstraße.
Schmodderweg.
Besonnenheitsstraße.
Liegt die zufällig in den Schatten?
Ja, die Schatten und Umgebung.
Ha.
Ah, hier ist es ein kommentiertes Verzeichnis der Straßen. Ah ja.
Und das Schöne ist ja, alles Wichtige in Ankh-Morpork ist in Gilden organisiert. Bis natürlich auf die Wache, aber das ist eigentlich auch schon wieder ihre eigene kleine Gilde. Sogar das Verbrechen wurde da institutionalisiert. Das ist eine ganz wichtige Sache.
Die Diebesgilde, dann gibt's die Assassinengilde.
Ah ja.
Die Clownsgilde finde ich besonders lustig. Das ist eine sehr traurige Existenz, in Ankh-Morpork Clown zu sein.
Ja. Pantomime ist noch trauriger. Da erinnert man an der Schlangengrube.
Warum ist das so traurig?
Ich glaube, als Clown hat man nichts zu lachen.
Nee. Also wir kriegen da kurz...
Immer diese fliegenden Torten und...
Ja, wir kriegen da einen kurzen Einblick in die Ausbildung der Clowns. Das war, glaube ich, im Bankwesen. Schöne Scheine.
Tauchte bei den anderen Büchern auch immer mal wieder.
Ja, das auf. Ist scheinbar richtig, richtig schlimm streng. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie diese chinesischen Artistenschulen. Man muss lernen, wie man eben aus einem kleinen Auto steigt, ohne noch irgendwie würdevoll auszusehen. Man muss lernen, in die Torten reinzuspringen. Man muss tausende Witze lernen.
Ich glaube, jeder Clown der Scheibenwelt hasst seine Existenz und sein Leben.
Ja, das kann passieren.
Tja.
Genau.
Ja, also die
Näherinnen-Gilde gab es auch, oder?
Ja, die Näherinnen, in Anführungszeichen Näherinnen-Gilde.
Ja, es gibt Viertel in Ankh-Morpork, wo sehr viele Frauen Näherinnen sind, aber irgendwie gar kein Nähzeug dabei haben. Und gar nicht so viele Kleidung.
Ja.
Erklär uns das.
Das sind meistens Frauen, die dann Männer mit auf ihr Zimmer nehmen und diese dann mit mehr Geld in der eigenen Tasche wieder zurückschicken.
Ah, verstehe.
Ja. Die nähen dann gemeinsam was, vermutlich.
Die bessern die Unterwäsche aus.
Das wird sein. Wenn ich jetzt Löcher stopfen sage, ist das gemein, oder?
Aha. Oh, da können wir ja gleich schon so einen kritischen Punkt mit Geschlechterrollen und so anbringen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Näher gibt, oder?
Ich denke, aber ich glaube nicht, dass die von der näheren Gilde vertreten werden. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine reine Frauensache.
Aber es spiegelt leider auch nur die Gesellschaft, wie sie hierzulande ist, wieder, dass es da ein Ungleichgewicht in Angebot und Nachfrage gibt.
Ja, sicher, das ist alles sehr menschlich da.
Die Leute werden aber alle grundsätzlich respektvoll menschlich behandelt. Selbst die Leute, die man mit dem überhaupt nichts anfangen kann oder die auch tatsächlich in ihrem Handeln totale Idioten sind, werden immer noch mit Respekt dargestellt. Also man hat immer das Gefühl, dass die Leute sind so, solche Menschen gibt es, man muss damit handeln. Das ist eigentlich so ein Grundwerte-Ding, was sich da sehr durchzieht. Dass man sich nie wirklich über Leute lustig macht. Die Leute fallen dauernd hin, die Leute treffen schlechte Entscheidungen bis katastrophale Entscheidungen, Leute machen dumme Fehler, Leute machen komplizierte Fehler, Leute machen Fehler, die sonst niemandem passiert wären. Und trotzdem leben wir halt damit und machen irgendwie weiter. Die Leute machen alle immer mal wieder Fehler. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht... das Gefühl, dass da was Anstößiges bei wäre, dass da sei es Prostitution oder Diebe oder Assassinen, das sind alles Leute, die Dinge tun.
Ja, Prostitution ist ja per se nicht
nee, eben.
Also das Anstößiges. Wirkt auch nicht wirklich so in den Büchern. Das wollte ich noch dazu sagen.
Ja. Und vielleicht mal noch so ein paar Vorkommnisse da aus der Scheibenwelt. Aber wie ist das denn mit dem Postsystem? Warum ist denn das ein großes Problem, wie wir gerade gelesen haben?
Zu Anfang war das, ach Gott, jetzt muss ich das irgendwie erklären, ohne das Buch zu spoilern.
Ja. Naja, nur
also
so
am Anfang des Buches war das Postsystem tatsächlich, die Post von Ankh-Morpork war ein großer Bau, in dem viele Tauben gewohnt haben, in dem viele Tauben gegessen und dementsprechend auch gekackt haben und in dem viele Briefe waren. Mhm. Und diese Briefe, die stammten teilweise sogar aus der Zukunft, weil ein zauberisch begabter Architekt eine Postsortiermaschine gebaut hat, der total verrückte Johnson, von dem hört man in mehreren Büchern was.
Oh, ja.
Der baut viele tolle Dinge, die in der Theorie toll funktionieren sollten.
Indem er dann über einen ganz gravierenden Fehler einbaut.
Ja, genau, dieser eine ganz gravierende. Die Postmaschine hat zum Beispiel irgendwann einfach mal angefangen, Briefe aus der Zukunft und aus der Vergangenheit einzusortieren und seinen Postboten zu bringen. Und es war dann doch etwas gruselig und irgendwann ist halt das ganze Postamt voller Briefe gewesen, die dann ähnlich wie den Büchern aus der unsichtbaren Universität den L-Raum verzerrt haben. Es bedeutet, also das ist eine ganz einfache Gleichung, die Pratchett da anstellt. Worte sind Macht, Macht ist Energie und Energie kann den Raum krümmen. Also magische Worte sind natürlich noch mehr Macht, deswegen ist der Raum der Universitätsbibliothek der Zauberer auch so ein bisschen komisch. Wer als Bibliothekar ausgebildet ist, kann tatsächlich dann da durch die Zeit reisen, auch durch die verschiedenen Welten und Dimensionen. Der Bibliothekar kann das. Und im Postamt haben wir davon eine etwas kleinere Version, nicht ganz so magisch, allerdings entwickeln die ganzen Briefe eine Art eigenes Bewusstsein. Und hier möchte ich jetzt einfach mal aufhören, weil das war eins der größten Probleme des Postamts. Und das löst Feucht von Lipwig auf bestimmte Art und Weise.
So. Wie wohl bei der Sache mit den Worten, die Macht haben, Pratchett selbst zugeben muss, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch es vorkommt. Es gab einen experimentellen Test, der Satz, die Feder ist mächtiger als das Schwert, unterzogen wurde, in dem der Zusatz gefallen ist. Vielleicht aber auch nur, wenn es sich um eine sehr spitze Feder und ein sehr stumpfes Schwert handelt.
Ah ja, genau. In Ankh-Morpork gibt es ein Metaphernverbot. Das ist total toll. Das hat irgendwie ein Patrizier von Veterinary eingeführt. Also Metaphern, die der Realität nicht entsprechen, die sollte man so nicht sagen oder vernünftig erklären.
Ja gut, das würde ich auch mal für diese Welt fordern.
Ja.
Also insbesondere, ich meine, da kannst du...
Man kann nicht alles experimentell überprüfen, zum Beispiel das Federschwert-Experiment würde, glaube ich, Menschenrechtskonventionen und so, ne? Vielleicht.
Genau, das ist dann schwierig, das ist richtig. Ja.
Mensch, immer dieses blöde Menschenrecht.
Ja. Gut, also das haben wir rausgefunden und da waren noch so absurde Erfindungen da irgendwie, die man vielleicht erwähnen sollte.
Das Filmsystem.
Richtig, das Filmsystem. Das hatten wir vorhin schon mal. Wie war das noch? Da hat jemand...
Angefangen hat es mit dem Fotografiesystem. Das heißt, man hat eine Box mit einem Guckloch und darin sitzt ein kleiner Kobold. Und wenn man jetzt das Guckloch öffnet und das Bild, was man gezeichnet haben, wird ordentlich belichtet, dann setzt sich der Kobold hin mit einer kleinen Leinwand und vielen Farben und malt das Ganze sehr schnell, sehr genau ab. Denn Kobolde sind sehr dumm und haben dauernd Langeweile und machen deswegen eigentlich alles, wenn sie gut gefüttert werden. Sie können sich nichts ausdenken, weil sie sehr fantasielos sind.
Mhm. Deswegen zeichnen sie alles genauso ab, wie es da zu sehen ist und auf die Weise entsteht so etwas wie Fotografie.
Mhm. Und die Filmtechnik...
Aber dauert das nicht so lang?
Nee, die Kobolde sind wirklich sehr schnell. Das sind so wirklich kleine Dämonen, die nichts anderes zu tun haben, außer in ihrer Freizeit mal eine zu rauchen und dauernd zu malen.
Mhm.
Und die Filmtechnik ist eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung. Da hat man mehrere kleine Kobolde, weil das dann bei 25 Bildern pro Sekunde dann vielleicht doch etwas zu schnell ist für die Tierchen.
Mhm.
Und die malen alle eine Farbe oder eine Szene. Und dann läuft dann halt das Papier durch. Oder das war so ein halbdurchsichtiges Material, damit man es dann am Ende auch mit Licht schön auf irgendeiner Leinwand abspielen kann.
Mhm.
Und die zeichnen gerade ab, was sich da draußen bewegt.
Ja, das ist sehr logisch.
Ja.
Ja, sicherlich eine Sache, die man gut gebrauchen kann. Ja,
es hat sich nicht unbedingt bewährt.
Ja.
Aber das ist auch eine andere Sache. Wenn wir das jetzt genau erklären, dann spoilern wir auch wieder zu viel.
Ach, so. Das stimmt. Ja, also der Geist von Hollywood, man könnte sagen, ist nicht nur eine produktive Kraft.
Ja. Ja, wollen wir uns jetzt mal ein paar Charaktere anschauen?
Oh ja.
Ja, dann los.
Wir haben hier so einen schönen Kartenstapel.
Also dieses ist ja kein Kartenspiel.
Ja, das sind teilweise, von diesem Spiel sind es halt teilweise Charaktere, die man verkörpern kann. Und teilweise sind es einfach nur Aktionskarten. Das heißt, die Charaktere helfen dir bei deinem Ziel, Ankh-Morpork zu erobern.
Ach so.
So, Klaus mischt gerade.
Jawohl. Ja.
Dann würde ich doch sagen, du ziehst jetzt gleich mal eine Karte, Maha.
Okay, ich ziehe eine Karte. Ja, das ist Glücksspiel spiele ich immer gerne, genau.
Und wir erklären dir, was das für ein Mensch, Stadtzwerg oder Elf oder was auch immer das ist.
Ja, okay.
Mein Alle kenne ich nicht, muss ich zugeben.
William the Word. Kassiere einen Dollar für jeden Unruhemarker auf dem Spielplan.
William the Word ist tatsächlich der Typ, der die Zeitung erfunden hat.
Das hätte ich bei dem Namen. Das sind auch Zeitungen abgebildet auf seiner Karte.
Das ist der Sohn einer Adelsfamilie aus Ankh-Morpork, der aber sich entschieden hat, nicht als Aristokrat zu leben, sondern Nachrichtenbriefe zu schreiben.
Mhm.
Und durch glückliche Verkettung lernt er dann irgendwann das Drucksystem kennen.
Mhm.
Und lernt auch, dass sich seine Nachrichtenbriefe, wenn er sie günstig verkauft, auch über die ganze Stadt hin verkaufen. Und das führt halt auch zu bestimmten Verkettungen, gerade auch, weil die Adelsfamilien und der Patrizier sich nicht so gut verstehen und so weiter und so fort.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ah ja.
Das ist ein Mensch, der tatsächlich gemerkt hat, mit Nachrichten kann man Geld machen.
Na, kann man das wirklich?
Er kann's.
Das ist ja auch gerade das Lustige. Üblicherweise spielt Fantasy ja eher so ein technologisch auf mittelalterlichem Niveau. Mhm, und
genau.
Hier ist es aber eher.
Das ist immer so ein bisschen so 19. Jahrhundert, habe ich den Eindruck. So ein bisschen von es hat was von Steampunk.
Ja, also auf jeden Fall ist das so die Ära, an die der die Stadt so existiert, aber ich denke, da gibt's je nach Technologie auch wieder Unterschiede, weil man halt nicht. Weil der Film zum Beispiel mit Dämonen läuft und die viele Technologien halt doch magisch beeinflusst sind, hat man nicht direkt den Bezug zur Industrialisierung modernen Gesellschaft, obwohl Industrialisierungsaspekte sich auch wiederfinden lassen.
Die sind ganz klar da. Ja. Aber was ich auch toll finde, in einigen Büchern kommt der Disorganizer vor. Der fußt auf den Organizer, die während der 90er Jahren immer so beliebt waren. Das ist halt einfach nur ein kleiner Kobold, der in der Kiste sitzt und lustige Geräusche macht und das macht, was du ihm sagst. Vorausgesetzt, du sagst es im richtigen Satz.
Mhm.
Also machst du dein Kästchen auf und der Kobold meldet sich mit Bimmelbammelbumm und erwartet dann von dir, dass du ihm einen korrekt formulierten Befehl gibst. Und der muss auch genauso kommen.
Mhm.
Ansonsten sagt er, bitte formulieren Sie das nochmal. Oder du musst ihn mit dem Hammer drohen.
Ja,
das kennen wir möglicherweise auch von moderner Technologie.
Na gut, wenn ich da mit dem Hammer drohe, habe ich wenig Chancen, aber es geht da vielleicht leichter.
Ja, der Kobold ist ja zum Glück keine sehr dumme Maschine, es ist einfach nur ein leicht dummes magisches Wesen.
Aha, na das ist vielleicht besser, dass man dann doch noch mit dem Hammer kommen kann.
Ja, das macht sich nicht immer überall gleich gut.
Ich ziehe nochmal eine Karte.
Ja.
Unterschiedliche Rücksagen. Willi, keine Sorge.
Das ist der Erfinder der Kondome.
Aha.
Stimmt, davon habe ich auch schon gehört.
Das sieht aus wie ein Kondom hier. Also du musst recht haben, das hat was von einem Kondom.
Der hat gemerkt, dass wenn man Gegenstände in Gummi taucht und das Gummi trocknet, dann kann man es abziehen und es hat die Form dieses Gegenstands. Und die keine Sorge sind sehr, sehr beliebt in Ankh-Morpork, weil es ist eine Möglichkeit, Sex zu haben und nicht gleich ein Kind dazu.
Mhm. Keine Sorge halt.
Ja.
Keine Sorge.
Die heißen ja auch alle sehr praktisch.
Ja, das stimmt. Also jetzt dürfen wir das vielleicht nicht so vertiefen, sonst sagt iTunes am Ende, es ist jugendfrei.
Okay.
Okay, wir nehmen noch eine andere Karte.
Ist auch nur ein Nebencharakter, der keine Sorge.
Okay. Herr Nadel und Herr Tulpe.
Oh, das sind zwei Antagonisten aus dem Zeitungsbuch, also auch wo De Wörde herkam. Und das sind zwei Schläger, Mörder, die keiner Gilde angehören. Deswegen sind sie tatsächlich besonders gefährlich, weil die Gilden haben noch Regeln, nach denen gehandelt werden muss.
Die Diebesgilde zum Beispiel erhebt eine Steuer, die man abführen muss und wer seine Diebessteuer bezahlt hat, wird auch nicht bestohlen oder wird nur bis zu einem Geldwert von so und so bestohlen maximal und nur einmal im Jahr. Mhm. Wer aber seine Diebessteuer nicht abführt, der kann mit unangenehmen Besuchen rechnen. Mhm. Andererseits organisiert sich das natürlich auch selbst. Das heißt, wenn ein Dieb ohne Diebeslizenz unterwegs ist und Leute bestiehlt, die schon bezahlt haben, dann können die sich natürlich auf den Schutz der Diebesgilde verlassen. Das heißt, ein nicht organisierter Dieb in Maungpong zu sein, garantiert ein kurzes Leben.
Ah ja. Okay. Verstehe. So ein bisschen wie bei den Versicherungen. Immer wenn ich eine Versicherung abschließe, brauche ich die nicht.
Deswegen gibt's in Ankh Morpork auch keine Feuerwehrgilde mehr. Das müssen die Gilden tatsächlich alle selbst machen. Mhm. Weil die Feuerwehrleute dazu geneigt haben, an Türen zu klopfen und zu sagen, du, dein Haus sieht aber sehr brennbar aus, wenn du verstehst, was ich meine. Und dann haben sie die Hand aufgehalten. Und nach mehreren Protesten hat der Patrizier tatsächlich die Feuerwehrgilde aufgelöst.
Mhm. Das ist besser so. Das sind ja Zustände. Also das gäbe es ja auf der Erde nicht. Ja, nicht bei der Feuerwehr, sonst vielleicht. Na, ich glaube, das ist also, ja, okay, mag sein. Aber das ist schon richtig fies, sowas.
Das ist sehr fies. Das war auch noch zu der Zeit, wo die Wache selbst noch nicht viel zu sagen hatte.
Die Leute sind auch nicht alle nett zueinander.
Nee, warum sollten sie?
Ja, da sind sie aber auch typische Menschen in dahingehend, oh, ich habe ein Geschäftsmodell, es funktioniert, warum sollte ich es nicht tun?
Eben. Und wenn jemand auf ein Gebäude klettert und sagt, ich springe, dann stehen die Leute rund und sagen, dreh dich, weil das ist einfach eine schöne Abwechslung zum Alltag. Hm. Also in Anführungszeichen schöne, eine interessante.
Mhm. Also die Sensationsgier, die allgemeine Empathielosigkeit der Großstädter, die findet sich definitiv nach Morpok auch.
Naja. Ja, klar. Ja, nee, das ist natürlich dann auch wieder. Dann ist also Ankh Morpork sowas ähnliches wie London wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Ist ja auch so ein großer Fluss dadurch, die Themse.
Ja, der Fluss allerdings sollte man nicht unbedingt als, also Fluss kommt ja von Fließen. Ich weiß nicht, ob man beim Ankh davon reden kann. Der Ankh ist sehr zähflüssig und
zähflüssig?
Es wird häufig gesagt, man kann besser darauf gehen, als darin schwimmen. Mhm. Also es kam auch schon mal vor, jemand hat einen Sack voll Hunde in den Ankh geworfen und man konnte ihn gut von der Oberfläche kratzen.
Mhm. Ah ja, der Fluss heißt Ankh.
Der Fluss heißt Ankh, deswegen heißt die Stadt auch Ankh Morpork.
Ja, aber der Ankh ist eher
Eher ein Kriech.
Ah ja. Und Morpork heißt was?
Das ist eine gute Frage.
Es besteht aus Ankh und Morpork, also es waren ursprünglich zwei Städte.
Ah, okay.
Ah, also die eine heißt nach dem Fluss und die andere heißt einfach nur Morpork.
Ja.
Man verstehe. Das ist einfach. Hm. Und ja, also dann, wie ist denn eigentlich, ich meine, so ein Problem der heutigen Gesellschaft, insbesondere Großbritannien, ist ja auch, dass überall Kameras sind und alles überwacht wird. Wie ist es denn mit der Überwachung in Ankh Morpork?
Das ist tatsächlich noch nicht angesprochen worden. Damit rechne ich eigentlich jetzt fast täglich, dass so ein Buch mal kommt.
Mhm. Würde mich nicht wundern, sagen wir es so.
Aber die Wache hat das tatsächlich mal so gemacht, dass sie Wasserspeier auf die Dächer gesetzt hat. Wasserspeier sind auch magische Wesen. Die können den Mund nicht zukriegen und fühlen sich eigentlich nur im Freien wohl. Mhm. Und einige Wasserspeier haben halt auch für die Wache gearbeitet und sich dann auf Dächer gesetzt und die Welt beobachtet.
Ah, ja. Das aber eher wie sagen wir, Informanten oder Spitzel oder auch einfach nur Polizisten, einfach Leute, die vor Ort sind und zugucken. Hm. Das also in völlig normalem Umfang. Naja, obwohl, man kann sie mit Kameras vergleichen möglicherweise. Mhm. Weil die an einem Ort festsitzen und Bericht erstatten, aber nicht selbst handeln.
Ja. Ich suche nochmal eine Karte raus. Die haben so unterschiedlichen Hintergrund. Das finde ich verwirrend.
Die mit dem hellen Hintergrund, das sind die Persönlichkeitskarten. Und alle anderen, das sind Karten, die ins Spiel gehören und nicht irgendwie zur Spielvorbereitung.
Und bei den hellen Karten sind also auch Personen?
Bei fast allem sind Personen bei.
Ich ziehe mal eine helle Karte, nehme gleich die.
Ah, Kommandant der Mumm.
Jawohl, den kenne ich auch ziemlich gut. Das ist der Kommandant der Stadtwache. Mhm. Und kommandiert die Stadtwache. Ich möchte eigentlich tatsächlich nicht vorgreifen. Tatsächlich sollte man das alles lesen.
Aha.
So. Greifen wir vor, wenn wir sagen, dass er verheiratet ist?
Er ist verheiratet und seine Frau kümmert sich um die Belange der Drachen.
Ja, gut. Mhm.
In wohltätigen Drachenheimen für die Aufzucht und Pflege von.
Wobei wir da sagen können, es gibt nicht nur diese großen Drachen, die man aus der normalen Fantasy kennt. Das sind in der Scheibenwelt sind das die Draco Nobilis, die erhabenen Drachen. Worum es der Frau von Commander Mumm geht, das sind die Draco Vulgaris. Das sind diese kleinen Sumpfdrachen. Das sind eigentlich Tierchen, die nur dadurch überleben, dass sie gezüchtet werden, dass sich Leute um sie kümmern, denn die haben ein sehr selbstmörderisches.
Sie explodieren, wenn sie sich erschrecken.
Ja. Also da hat die Natur noch nicht mal vorgesehen, dass sie furchtbar lange leben.
Mhm.
Tja, das,
Deren Verdauungssystem ist einfach drauf ausgelegt, dass sie Feuer spucken und, naja, bei jedem normalen biologischen Wesen wird das eigentlich zum Tod führen. Bei den Drachen funktioniert es halt auch nur auf gut Glück.
Mhm. Naja.
Ja, wer Feuer spucken kann, der kann sich auch leicht innere Verbrennung und Explosivschaden zuziehen.
Genau.
Mhm. Ah, ich habe jetzt auch das Scheibenwelt-Wiki entdeckt. Da ist der auch. Der heißt auf Englisch Samuel Vimes.
Genau,
der,
das haben wir vorhin auch schon gesagt.
Commander Mumm. Ja, genau. I protect and serve. Naja, gut.
Ja, es ist eine der Figuren, die seine Sache tatsächlich gut machen.
Ja. Das muss ich ja auch erst über die Bücher, also über ein Buch muss ich das entwickeln, dass er tatsächlich seine Pflicht als Wächter wiedererfindet.
Aber hier soll er ja auch, wenn er auf diesen Personenkarten ist, dann gehört er auch zu denen, die die Macht erobern wollen.
Es ist, jein. Seine Aufgabe in dem Spiel ist es einfach, dass die anderen nicht die Macht über Ankh-Morpork kriegen. Das heißt, wenn alle Karten aufgebraucht sind, oder innerhalb von 50 Zügen, je nachdem wie viele Spieler dabei sind, hat Commander Mumm gewonnen. Wenn einfach sonst niemand zum Zug kommt.
Ach so.
Dass er seine Pflicht erfüllt.
Mhm. Und wer ist der eigentliche Herrscher von Ankh-Morpork?
Der eigentliche Herrscher ist halt die Frage, wie man eigentlich versteht. Der offizielle Oberhaupt der Stadt ist der Patrizier.
Mhm.
Der hält auch alle Fäden in der Hand. Also man kann ihn guten Gewissens als Herrscher bezeichnen. Er lässt nur die anderen immer machen.
Mhm.
Ja, in der Regel lässt er die Leute machen und greift nur mal hier und da ein. Niemand weiß so genau, was er eigentlich tut, weil er gar nicht großartig herrscht. Aber formell hat er das Sagen und praktisch mischt er sich immer an Stellen ein, wo man sich fragt, woher er das denn jetzt wissen kann, dass da gerade sich etwas anbahnt. Ändert ein klein wenig an Professor Dumbledore in den Harry Potter Büchern dahingehend, dass er viel mehr weiß, als man ihm zutraut, dass er wissen dürfte oder sollte. Nur, dass er keinesfalls väterliche Eigenschaften hat.
Nee, er ist eigentlich wirklich das große Neutrale. Er will eigentlich nur, dass die Stadt vernünftig funktioniert und läuft. Das war's. Er will nicht irgendwie, dass eine Partei...
im Prinzip.
Ja. Er will nicht, dass eine Partei die Macht hat. Er möchte einfach nur, dass die Stadt vernünftig funktioniert. Das war's.
Er hat die Gilden zum Beispiel eingerichtet.
Der benevolente Diktator. Also.
Ja. Kann man so sagen.
Ich würde ihn noch nicht mal benevolent nennen. Eigentlich ist er tatsächlich sehr, sehr sachlich und nüchtern.
Na, ob das so erstrebenswert ist.
Kennst du diese 3x3-Tabellen mit chaotisch gut, neutral gut, gut, gut?
Ja, ja. Ja.
Da ist er tatsächlich neutral.
Ah, ja.
Das würde ich auch so sehen.
Mhm.
Alles andere ist, da was rein zu interpretieren, das wäre schwer.
Und dann gibt's noch andere Herrscher?
Es gibt Leute, die gern herrschen wollen würden.
Und es gibt Leute mit Einfluss und es gibt lange Geschichten von alten Königen und
Oh ja. Ankh-Morpork war ja nicht immer eine, in Anführungszeichen, Demokratie.
Mhm.
Es hat als Monarchie angefangen. Und seitdem hält sich hartnäckig die Legende, dass es noch immer ein Nachkommen der alten Könige gibt.
Mhm. Ja, diese Legende ist natürlich völlig aus der Luft gegriffen.
Ja.
Ich sag da jetzt nichts zu.
Wer ist denn dieser Lord Veterinary?
Ja, das ist der Patrizier.
Das ist der Patrizier.
Ach, das ist der. Ah. Ja.
Und der hat ein Faible für Hunde, das fällt mir noch ein.
Ach, der heißt auf Deutsch Patrizier.
Er heißt Lord Veterinary, aber Patrizier ist halt sein Titel.
Ach so.
Genau.
Ach, der heißt auf Deutsch genauso wie auf Englisch.
Ja, der heißt Veterinary.
Obwohl ja Veterinary auch irgendwie ein Wortspiel ist.
Vermutlich. Wie gesagt, er hat ein Faible für Hunde. Er hat jetzt nicht furchtbar viel, er hat eigentlich immer so eine kleine, verzeiht mir den Begriff, Drehtupe.
Ja. Mhm. So eine animierte Klobürste.
Ja.
Mhm. Okay, ja, dann müssen wir jetzt nochmal, kann man jemand anders ziehen?
Oh ja.
Julia, zieh du mal eine Karte.
Okay, wen haben wir denn da? Die Scheibe, das ist einfach nur ein Theater. Das ist aus Macbeth, das ist an The Globe angelehnt.
Ja, klar. Muss Theater. Ja dann auch die Scheibe heißen.
Ja, Shakespeare's Theater. So. Ja.
Also The Globe ist halt eben der Globus und das ist ja die Scheibenwelt.
Nobby Nobs, oh, der
Nobby
ist
Nobs,
toll.
Korporal Nobs, der taucht auch in den Wachenbüchern auf, ist auch Mitglied der Nachtwache.
Nobby Nobs, wie schreibt er sich? Ah, Nobby Nobs, wie
Nobby
ich
Nobs
das
ist,
ich gleich mal ein bisschen hier gucken, in den Shownotes.
Eine faszinierende Figur.
Der ist toll, das ist der einzige Bürger von Ankh-Morpork, der einen Schein braucht, dass er ein Mensch ist.
Ja.
Aha.
Das liegt einfach daran, dass er sehr interessant aussieht. Also man kann ihm jetzt nicht wirklich zuordnen, welcher Rasse er zugehört. Und der Patrizier hat ihm halt irgendwann mal zugesichert, ja, du bist ein Mensch.
Mhm.
Wobei er da wahrscheinlich auch geraten hat. Das ist.
Ich wüsste jetzt wirklich nicht, wie man Nobby beschreibt.
Er ist rotzig, er ist sehr rotzig. Es ist, er kommt wohl aus der eigentlichen Unterschicht von Ankh-Morpork, hat in der Stadtwache angefangen, weil es ein relativ sicherer, recht lauer Job noch zu seiner Zeit war und weil man relativ gefahrlos in offene Häuser konnte und zum Beispiel Sachen mitnimmt. Er hat auch eine sehr interessante Auffassung von Recht und Unrecht. Mhm. Unrecht ist alles, was ihm einen Nachteil bringt, Recht ist alles, was ihm einen Vorteil bringt.
Ja.
Aber dabei ist er halt immer noch sympathisch. Er ist so ein typischer Schmarotzer eigentlich.
Bin nicht sicher, ob ich das sympathisch nennen würde, aber
er hat dabei einfach noch immer was total Liebes, weil er tut nichts Böses.
Er ist halt so, das ist wieder dieses Pragmatische, was die Bücher haben. Der ist halt so, der ist tatsächlich so und da urteilen wir jetzt nicht drüber. Ja. Da kann jeder Leser selber drüber urteilen, aber die Bücher tun das nicht.
Was er einfach nur möchte, ist überleben. Er will niemandem Schaden zufügen, er will einfach nur selbst überleben. Und das schafft er.
Aber da haben überhaupt alle sehr, sehr eigenartige Arbeitsmoral. Da gibt es auch in der Nachtwache den Feldwebel Kulon, wie heißt der auf Deutsch?
Der ist auch Kulon.
Der ist auch Kulon, okay. Der bewacht zum Beispiel grundsätzlich die Messingbrücke für den Fall, dass diese eines Tages mal geklaut werden würde.
Mhm.
Das ist halt bei einer Brücke nicht so einfach. Aber wenn, dann ist er da.
Wenn, dann ist er da. Ja, sollte eines Tages jemand auf die Idee kommen, die Messingbrücke zu klauen, Feldwebel Kulon wird da sein und es verhindern.
Ja.
Ja, kann man nichts gegen sagen.
Ja, na da ist ja schon angelegt, dass die dann doch nochmal geklaut wird.
Ich erwarte eigentlich nur noch, dass irgendjemand einmal davon von seinem Posten weglockt und dann tatsächlich die Brücke klaut.
Ja, klar.
Das wäre tatsächlich toll. Das muss in Pratchetts letzten Buch kommen. Das muss kommen.
Ich glaube nicht, dass diese Bücher irgendwie darauf angelegt sind, dass eins davon eines Tages das letzte ist. Hm. Du könntest all diese Fäden, all diese verschiedenen Gesellschaften und Schichten,
nicht zusammenbringen.
Sie begegnen einander ja auch gelegentlich, aber sie tatsächlich alle zu einem Schluss zu führen, wüsste ich gar nicht, wie das gehen soll.
Hm.
Und wenn, dann geht's wahrscheinlich in die Hose.
Ja, und dann ist halt die Frage, er kann ja wahrscheinlich nicht so gut einschätzen, wie lange er noch schreiben kann. Dann will man ja auch nicht unbedingt aufhören.
Wobei er sich der Autor setzt sich momentan sehr aktiv für Sterbehilfe ein.
Nicht nur momentan, schon eine ganze Weile. Mhm. Also eigentlich seit er die Diagnose hat, hat er auch eine Dokumentation gemacht.
Das ist eigentlich traurig.
Was,
Ja, gut, ich meine, es ist immer, ein persönliches Schicksal ist immer tragisch. Auf der anderen Seite finde ich es an sich auch nicht schlimm, dass sich jemand für Sterbehilfe einsetzt.
Ja, das ist auch nicht
schlimm.
Es
gibt ja durchaus Aspekte, über die man nachdenken kann.
Mhm, klar.
Ich bin auch sehr für Legalisierung der Sterbehilfe. Es ist nur in diesem Kontext halt, könnte man annehmen, dass er auch sein eigenes Leben und seinen eigenen Tod selbst bestimmen möchte. Mhm. Ja. Was dann halt vermutlich, hieße, dass wir kein halbes Buch nachher in der Hand halten. Möglicherweise.
Ja.
Ich denke, wenn die Scheibenwelt irgendwann nicht mehr weitergeschrieben wird, dann ist das eher wie, die Welt geht weiter, wir erfahren nur nichts mehr davon.
Mhm.
Wir können halt nicht mehr zugucken.
Ja, gibt es eigentlich auch Fanfiction? Da könnte es doch Leute geben, die dann selber weiterschreiben.
Da weißt du mehr als ich.
Rule 34. Es gibt immer Fanfiction.
Das weiß ich, klar. Von daher war die Frage auch blöd gestellt.
Es gibt Fanfiction zu Rasenbüroklammer der Wörthilfe. Also.
Also ich weiß, es gibt von Ankh-Morpork ein textbasiertes Rollenspiel im Internet.
Mhm.
Ich habe da nur einmal kurz reingeguckt und mich dann nicht weiter dran getraut. Das hat mich ein bisschen überfordert.
Tatsächlich ist aber, also ich habe bei der Scheibenwelt überhaupt kein Bedürfnis, Fanfiction zu lesen.
Hm.
Ich habe mal geguckt, ob es welche gibt. Es gibt welche und eigentlich reicht mir das auch. Ich habe sonst gelegentlich, wenn man irgendwie was liest oder was guckt, das ist dann zu Ende und dann hat man noch so ein Restbedürfnis sozusagen, die Welt noch nicht verlassen.
Mhm.
Da ist Fanfiction ein prima Weg, um die Welt noch nicht zu verlassen. Aber bei der Scheibenwelt, erstens gibt's immer noch welche.
Mhm.
Zweitens kann das auch niemand so. und diese Leute in einen anderen Kontext zu setzen, das heißt in einen anderen Stil. Und man muss mal so sagen, 80% der Fanfiction ist Romanzen.
Ja, ja, und klar.
Das braucht es darin gar nicht. Das wäre das, also so wie Pratchett über seine Leute schreibt, so sind diese Leute auch angelegt und so. Anders möchte ich sie auch nicht lesen.
Ja.
Also mehr kann ich also nicht sagen, außer es gibt welche.
Wobei ich mir gerade bei Feucht von Liebwig tatsächlich langsam mal wünschen würde, dass da ein neues Buch kommt. So bei diesen ganzen 1 bis 3 Teilern würde ich mir wünschen, dass da einfach noch viel mehr kommt. Weil es sind halt in jedem Buch tolle Charaktere und von denen da nichts zu hören, ist immer bitter.
Es gibt ja auch Charaktere, die haben keine eigenen Bücher. Also treiben mich selbst in den Ruinenschnapper.
Wobei der eigentlich auch der perfekte Nebencharakter ist. Also ja, den als Hauptcharakter würde ich tatsächlich, glaube ich...
Wüsste man nicht, ob der reicht, aber es gibt so Sachen, Leute, die kommen immer und immer und überall
wieder vor. Mir reichen, aber er wäre mir einfach unsympathisch, wäre einfach so total... zur Information,
Verkaufsratte am Stiel.
Zur Information, treibe mich in den Ruinenschnapper. Das ist ein hemmungsloser Kapitalist. Der verkauft alles, was sich verkaufen lässt. Sei es erlogene Nachrichten, sei es Würstchen, in denen kein Stück Fleisch ist, sei es Schneekugeln, die aus irgendeinem
Grund sind. Wem hat er Ratten verkauft? Irgendjemand hat nämlich gerne Ratten gegessen und hat er angefangen, Ratten zu verkaufen.
Das waren die Zwerge.
Die Zwerge?
Die Zwerge essen gerne Ratten mit Ketchup. Also, naja, wenn man übertreibe mich selbst in Ruinenschnapper ein Buch lesen würde, also mir persönlich würde das gar nicht gefallen, weil Schnapper ist zwar ein super lustiger Charakter, den man auch so als Comic Relief gern mal sehen kann oder auch gern als sympathischen Antagonisten, aber als Hauptcharakter, oh mein Gott,
das würde mir da gibt's einige von. So, den stinkenden alten Ron würde ich gerne häufiger
lesen. Oh ja, mehr von den Bettlern.
Ja.
Der stinkende alte Ron, das ist ein Bettler, der die ganze Zeit lang mit einem sprechenden Hund durch die Gegend gezogen ist.
Mit Gaspode?
Genau, Gaspode. Und er stinkt. Man sagt ja schon von Ankh-Morpork, dass es unglaublich stinkt, aber selbst in Ankh-Morpork fällt er noch auf. Also, wenn man den stinkenden alten Ron endlich sieht, dann war sein Geruch schon 4 Minuten vorher da.
Ja, die Stadt hat ihren Geruch größtenteils vom Ankh, über den wir schon sprachen. Aber es gibt auch durchaus...
Die Bürger tun ihr...
genau.
Die machen da
aber dem stinkenden alten Ron geben Leute gerne ein paar Münzen in die Hand, damit er schnell wieder verschwindet und 10 Minuten später auch der Geruch wieder verschwunden ist. Eine sehr effektive Strategie und was sich verkauft.
Ja, klar.
Der sprechende Hund wird leider selten als sprechender Hund wahrgenommen, weil Leute einfach wissen, dass Hunde nicht sprechen können und daher denken, dass sie Stimmen in ihrem Kopf hören oder gerade laut gedacht haben. Deswegen der Hund sich das häufig zu nutzen macht und erklärt, das ist aber ein leckeres Frühstück, was ich hier habe. Ich könnte eigentlich dem kleinen niedlichen Hund da hinten etwas davon abgeben. Was die Leute dann als Stimme in ihrem Kopf interpretieren, woraufhin sie denken, ja, das war eine gute Idee, die gerade hatte. Ich sollte zum kleinen Hund dort vielleicht. Das klappt ganz gut. Die Fähigkeit wünscht man sich doch auch manchmal.
Ja. Ja, ich sehe hier gerade in der Liste der Bücher, da gibt es so eine Spalte Motive.
Aha.
Und da steht dann Fantasy-Klischees, Rollenspiele, Fantasy. Fantasy. Und dann Macbeth, Shakespeare, vor allem Macbeth und Hamlet. Sowie Märchen allgemein und Grimms Märchen im Speziellen. Und dann Pyramiden, Schulgeschichten, ägyptische Mythologie, Quantenmechanik und so weiter. Und dann gibt es zum Beispiel auch einen Titel, den kann man gar nicht vorlesen. Da ist Faust durchgestrichen.
Eric.
Und dann steht da Motiv, Goethes Faust. Naja, bei dem Titel Faust denkt man sich das fast. Goethes Faust, Dantes Inferno, Homers Ilias, Azteken. Illustriert von Josh Kirby. Ach so, das müssen wir auch noch sagen. Es gibt illustrierte Bücher und Kinderbücher und so, also...
Bei Eric geht's halt darum, dass...
Da sind gar keine Illustrationen drin.
Nee, das ist auch die unillustrierte Ausgabe. Das ist einfach nur ein Taschenbuch. Von Eric kann ich, glaube ich, spoilerfrei sagen, es geht um Dämonenbeschwörung und dieses Drei-Wünsche-Prinzip. Und halt auch sehr, sehr faustisch und ja. Ah, wir kriegen hier gerade eine Ansage aus dem Off, dass wir noch die drei Wissenschaftsbücher von Pratchett nicht erwähnt haben, die auch in der Scheibenwelt spielen.
Aha, Wissenschaftsbücher.
Er hat sich tatsächlich zwischendurch auch mal die Mühe gemacht, verschiedene Wissenschaften zu erklären. Es gibt zum Beispiel eins zum Thema Evolution, es gibt eins zu Literaturgeschichte.
Mhm.
Und da gibt's noch eins, von dem ich jetzt allerdings nicht genau weiß, worum es geht. Ich fand die auch nicht so gut.
Er hat vorhin Quantenphysik vorgelesen, vielleicht.
Ja, genau, das mit der Quantenphysik, das war. Ja. Das war. Stimmt, das ist wahrscheinlich sogar das Erste. Weil es geht darum, dass die Wissenschaftler, die Zauberer aus der unsichtbaren Universität eine Rundwelt erschaffen. Die erschaffen tatsächlich eine eigene kleine Welt, die sich selbst auch total groß findet und in der keine Magie existiert. Und in der trotzdem viele Dinge so passieren, als würde es die Magie geben.
Aha. Kenn ich gar nicht.
Klingt spannend.
Und in der Rundwelt passieren halt eben durch äußere Einflüsse dann doch Dinge, die nicht hätten passieren sollen. Die Rundwelt ist lustigerweise sehr viel wie unsere Welt. Vermutlich ist es sogar unsere Welt.
Was einen Bogen schlagen würde von der Scheibenwelt zur Erde.
Ja. Das ist doch eine super Idee. Also man versetzt sich in die Scheibenwelt und dann spricht man über die Rundwelt, genau. Also sozusagen nochmal um die Ecke oder Meter eben. Ja, und Moment, Wissenschaftsbücher war jetzt auch, das mit der Rundwelt ist auch genau. Ein Wissenschaftsbuch.
Das ist insgesamt eine Reihe. Also es geht immer um die Rundwelt in diesen Wissenschaftsbüchern.
Mhm. Und jetzt, warum Darwin?
Das ist der zweite Band, wenn ich mich richtig entsinne. Es geht eigentlich immer darum, die Rundwelt davor zu retten, dass die Menschen auf der Rundwelt aussterben. Denn am Ende der Zeit kommt irgendwann ein großer Schneeball und wird die Welt einfrieren und die Menschen müssen halt bis dahin von der Erde runter sein. Und meistens sind es die Elfen. Die Elfen wollen halt verhindern, dass die Menschen das hinkriegen, beziehungsweise sie wollen ihren eigenen Lebensort wiederfinden, denn die Elfen haben eigentlich keinen Platz auf der Scheibenwelt und leben in einer Art Paralleldimension, die sich manchmal halt mit der Scheibenwelt kreuzt.
Das stimmt. Ja.
Und die Rundwelt wäre eben ein perfektes Heim für sie.
Mhm.
Und die Menschen wären halt auch super auszubeuten.
Mhm.
Elfen sind keine freundlichen Wesen in der Scheibenwelt.
Ah oh ja.
Aber den Zauberern passt es halt nun mal nicht, dass die Elfen sich in ihr Experiment einmischen. Und Darwin ist halt auf der Rundwelt der Forscher, der die Evolution quasi entdeckt hat. Und den Elfen passt das nicht, weil schlaue Menschen sind Menschen, die nicht an Elfen glauben. Die nicht daran denken, ihnen vielleicht Tribut zu zollen und sowas.
Und wenn man nicht an Elfen glaubt, dann haben die Elfen ein Problem?
Ja. Aha. Wenn man nicht an Elfen glaubt, dann könnte man sich gegen sie wehren.
Ach so. Wenn man nicht dran glaubt, dann wehrt man sich da auch gar nicht. Tja. Eigentlich ist es ein Vorteil. Naja, gut. Wie auch immer.
Ja, und in einem Buch geht's halt darum, Charles Darwin davor zu retten, dass die Elfen ihm den Garaus machen.
Mhm.
Deswegen wurde das hier gerade angeschrieben.
Mhm. Ah ja, also auch da wieder Steampunk und 19. Jahrhundert. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr deutlich. Ja.
Aber zu der Reihe kann ich jetzt auch nicht viel sagen, außer es ist in einem Stil geschrieben, da ist ein Kapitel Scheibenwelt, ein Kapitel auf diese Art von Entdeckung beziehe ich mich gerade. Also das, was dann in unserer Welt passiert ist.
Mhm.
Es ist sehr kompliziert geschrieben teilweise.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wo ich das ja schon mag. Also gerade dieses Meter. Aber das ist schon klasse.
Es ist auch durchaus zu empfehlen, aber ich persönlich würde es nicht auf Englisch lesen, weil mir schon die deutschen Auszüge dieser Wissenschaftskapitel zu schwer sind.
Auf Deutsch ist es manchmal schwierig, weil man halt auch, auf Englisch ist es manchmal schwierig, weil man halt immer nicht weiß, ist denn das, was ich da jetzt nicht verstehe.
Verstehe ich das der Sprache
wegen nicht? Verstehe ich das der Sprache nicht?
Oder das Wort tatsächlich einfach nicht?
Oder ist es, ist das dann jetzt irgendwie scheibenweltspezifisch, dass ich das gar nicht verstehen kann? Oder man weiß es halt immer nicht. Das ist halt dann manchmal schwierig. Trotzdem, jetzt habe ich auf Englisch angefangen, jetzt werde ich da auch weitermachen. Ja. Das ist einfach, also so schwer ist es jetzt auch nicht zu lesen.
Also vom Stil her ist es eigentlich sehr, sehr flüssig.
Ja.
Schnupselt sich gut weg, wie gesagt.
Ja.
Ja, die Scheibenwelt-Kapitel sind auch immer sehr angenehm zu lesen, wo es dann halt schwieriger wird, das sind dann die Wissenschaftskapitel.
Mhm. Also es ist so vermischt sozusagen. Einmal so. Also ein bisschen Wissenschaft.
Nein, es ist so ein bisschen wie so eine Dokumentation in einer Kindersendung. Da kommt erst dann der geschauspielerte Teil und dann kommt der Teil, wo eben mit Diagramm und was weiß ich erklärt wird.
So wie Sophies Welt vielleicht?
Nein.
Wissenwechsel hast?
Nein, ich glaube nicht. So Sophies Welt habe ich jetzt. Das ist auch schon wieder her, dass ich das gesehen habe.
Gesehen?
Als Film.
Was? Es gibt als Film?
Ja.
Okay. Also ich bezog mich jetzt auf das Buch. Aber
nee, das habe ich gar nicht gelesen.
Okay. Ja, man sieht hier, es gibt prallen Welten aufeinander. Ja. Die Buchwelt in Form von Klaus und die Filmwelt in Form von Julia.
Ja. Ich gucke auch Dinge, ich bin nur nie auf dem Laufenden mit Dingen.
Hast du fair gesagt, du seist
Schriftmensch, definitiv.
Schriftmensch, genau.
Ja.
Ja. Oh, das hat sich jetzt bestätigt. Jetzt wollte ich darauf hinweisen. Jetzt sagst du, nee, ist gar nicht so. Ja, okay.
Also ich gucke auch Dinge, aber ich gehe zum Beispiel eigentlich nie ins Kino oder habe auch keinen Fernseher.
Das ist ja auch so aufgegeben mit dem Kino. Das heißt,
nicht oft. Und krieg's eben auch nicht mit, also weiß dann auch nicht, dass es das so gibt. Was ich gerne noch ansprechen würde, ist der großartige Pragmatismus, der sich bei Pratchett findet.
Oh ja.
Und zwar, mir ist es ganz stark aufgefallen in der noch nicht allzu alten Reihe der für Young Adult Publikum, also Jugendbücher der Scheibenwelt, die mit Tiffany W. heißt sie im Deutschen.
Tiffany W., ja.
Eine jungen Hexe mit 9 Jahren, die entdeckt, dass sie jetzt wohl das mit dem Hexesein übernehmen muss, weil es sonst keiner macht und irgendjemand muss ja tun. Und da das spannt sich über 4 Bücher. Und da lernt man sehr, sehr deutlich, dass es beim Hexe sein und sich kümmern ganz viel darauf ankommt, dass man die Menschen versteht und die Welt versteht und kluge Dinge tut und Gutes bewirkt. Aber eigentlich sind Schafe wichtig. Letzten Endes ist den Leuten alles Mögliche ziemlich egal. Hauptsache, sie haben Schafe und Hauptsache, der Käse ist fertig und die Schweine werden nicht krank. Und das ist was ich da ganz viel wiederfindet, dass die Menschen haben eben Prioritäten und diese Prioritäten sind der Maslow'schen Bedürfnispyramide mehr oder weniger angeordnet, dass man die klügsten Ideen haben kann und die besten Konzepte und besser wissen kann, was gut für die Leute ist, weil eigentlich wollen die Leute Schafe haben und das ist gut so. Und das ist richtig so. Und man hat zwar seine Problemchen und man muss sich mit Dingen auseinandersetzen und man muss erwachsen werden und sich Gedanken machen um die Welt und Dinge verstehen, aber eigentlich dürfen die Schafe nicht krank werden. Das kann man gut als Metapher verstehen.
Ja. Naja, da ist schon was dran. Ja.
Ja. Die Tiffany Vera hat mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen, weil sie mich sehr an Harry Potter erinnert hat. Also jetzt nicht mit dem ganzen Akademiezeug. Das ist in der Scheinwelt halt nur möglich, wenn man Zauberer sein möchte. Aber Tiffany W. will ja ausdrücklich Hexe sein. Hexen können zwar auch mit Magie umgehen, machen es aber nicht ganz so hochgestochen wie Zauberer. Das heißt, die beschwören eigentlich keine Feuerbälle.
Das ist weniger akademisch und mehr, wie gesagt, dieses
mehr praktisch.
Kümmern. Naja.
Ja, na, das passt.
Es ist ja auch eine eher bildungsunfreundliche Welt. Also das heißt...
gut, da haben wir auch Großbritannien und auch Deutschland. Großbritannien, glaube ich, noch mehr.
Ja. Das merkt man aber auch, dass die Leute oft, ganz viele Leute können nicht lesen und schreiben. Es wird auch nicht erwartet, dass jeder lesen und schreiben könne. Die Leute durchlaufen in aller Regel keine Ausbildung oder keine Schulbildung und haben trotzdem kluge Gedanken und kluge Erklärungen oder können Dinge oder lernen Dinge. Und das ist was man auch sehr selten in Literatur findet, dass auch dieser Respekt vor der einfachen Bildung, sag ich mal, der Autodidakten und der Menschen denken sich Dinge und leiten sich Dinge her, ohne formelle Bildung genau zu haben. Das passiert da in aller Regel so, weil es halt formelle Bildung in der Form nicht gibt. Die Universität ist für Zauberer dafür im Prinzip zuständig, aber auch da gibt es ja. Das ist ja eine sehr kleine Gesellschaft, die auch nicht rein auf Leistung und Kenntnis aller wichtigen Werke oder so beruht, sondern da auch bei den Zauberern geht's ja viel um wer bringt den nächsthöheren Rang als erstes um.
Dann, es geht viel um Macht bei den Zauberern.
Ja, wohl. Genau. Und gerade in den Spitzhornbergen zum Beispiel und in der Kreideebene. Wo ist denn die Kreideebene eigentlich?
Die Kreideebene liegt, soweit ich weiß, irgendwo zwischen Ankh-Morpork und den Bergen. Oh mein Gott. das ist ein Ort, der von den Spitzhornbergen recht weit weg ist, denn die Spitzhornberge, habe ich in dem ersten Tiffany-W-Buch gelesen, fußen auf richtigen Stein. Während die Kreideebene tatsächlich auf Kreide fußt. Das heißt, eine Hexe sollte eigentlich richtigen Stein in den Knochen haben, aber Tiffany W. ist halt eine Hexe, die auf Kreide gewachsen ist.
Das verunsichert andere Hexen ziemlich stark. Wie kann da eine ordentliche Hexe wachsen, wo es doch gar keine Steine gibt? Ja.
Mhm.
Ja, aber da, ja, da findet sich, wie gesagt, diese Bauernweisheit, die nicht das ist, was wir unter Bauernweisheit verstehen, ist nämlich
das ist tatsächlich was, Bauernweisheit.
Genau.
Mhm. Im Wortsinne.
Kluge Gedanken von ungebildeten Menschen. Mhm. Das
naja gut, unsere Bauernweisheiten sind das vielleicht auch.
Zum Teil auch, ja.
Genau genommen. Ne?
Im Prinzip ist diese Weise zu denken und Sachen so zu entwickeln, ist ungefähr so, wie ich mir alte Kulturen und Zeitalter vorstelle. Auch zur Steinzeit werden die Leute nicht dümmer gewesen sein als heute.
Mhm.
Aber sie hatten viele Strukturen, viele Innovationen, auch viele Gesellschaftsstruktur, Organisationsdinge nicht. Das heißt, Schule mit festen Lehrbüchern zum Beispiel. Aber die Gesellschaft an sich war ja nicht dümmer, nur hatte nur andere Dinge. So stelle ich mir das ungefähr vor, weil man da eben sehr viel, wie gesagt, Respekt vor den Leistungen der Menschen, die den ganzen Tag Käse machen.
Ja, also hier lese ich jetzt doch, dass es eine Universität gibt und sowas. Quirm College for Young Ladies.
Quirm gibt's auch
nicht. Es gibt auch ein Internat für junge Herren, aber das sind eigentlich nur Orte, um die ganzen Aristokratensprösse abzuschieben, damit aus denen vernünftige Menschen werden und die Eltern sich nicht drum kümmern müssen.
Verstehe.
Also das Quirm-Kolleg für junge Mädchen, da lernt man dann halt so Dinge wie Sticken und Häkeln und Blumen binden.
Moment, war das Sticken nicht irgendwas anderes vorhin?
Nee. Nein, richtig Sticken. Das, die Näherin-Gilde hat einfach nur kein Nähzeug dabei.
Ach so, okay.
Und man lernt Briefe schreiben und Einladung schreiben und Etikette. Halt so den ganzen Schnulli, den die Frau eines Admirals oder so brauchen könnte.
Verstehe.
Aber nichts Praktisches. Man lernt nicht, wie man hier zum Beispiel eine Socke stopft. Man lernt nicht, wie man ein vernünftiges Menü selbst auf die Beine stellt, wenn der Butler gerade keine Zeit hat. Man lernt nicht, wie man Dachschindeln wechselt.
Mhm.
Ein bisschen also Glück lernt man noch Mathe. Der Gegenpol zu dieser pragmatischen Dorfwelt.
Ja.
Mhm. Ja.
In den Dörfern ist es dann auch so, dass dort wandernde Lehrer vorbeikommen. Die bezahlt man dann mit Äpfeln oder einer Mohrrübe. Und die erzählen einem dann das, was sie gerade jetzt so wissen und an Wissen mitgebracht haben.
Ja, auch nicht schlecht.
Wenn man Zeit entbehren kann, dann bringt man
es scheint doch ein bisschen Bildung zu geben. Also man scheint sich doch zu bemühen.
Ja klar. Man tauscht Wissen aus.
Aber der Almanach zum Beispiel, der hängt meistens auf dem Lokus, damit, weil er so schöne dünne Seiten hat.
Mhm. Ja gut. Ja. Das ist natürlich.
Also es gibt Bücher, die viele Leute lesen nicht. Viele Leute haben diese vage Halbbildung ohne formelles Training. Das ist eigentlich so der.
Ja. Nur eine Karte ziehen?
Oh ja. Bohlig und stark im Arm.
Ja, den habe ich vorhin schon erwähnt.
Stark im Arm ist schon erwähnt, ja.
Das ist eine Waffe,
die Strong in the Arm heißt. Die stellen Waffen her. Sind Zwerge?
Das ist ein Zwerg und ein Mensch.
Und ein Mensch.
Der Zwerg ist für die Ausführung zuständig, Bohlig denkt sich alles aus.
Mhm.
Also wenn sie jetzt zum Beispiel Gefähr erfinden wollen, das war die Assassinen-Gilde, da verwechsel ich jetzt was.
Das Gefähr kommt woanders her.
Stimmt.
Mhm.
Das sind jedenfalls zwei Leute, die kooperieren in Sachen Waffenherstellung.
Ich glaube, ich habe von denen noch nie was gelesen, außer in einem Buch, wo Stark im Arm eine Nebenfigur ist.
Okay. Ich habe von denen, die sind auch nur zwischendurch immer erwähnt worden, eben wie die keine Sorge. Das sind halt die Leute, die Qualitätswaffen herstellen.
Mhm. Ah ja. Ja, aber wenn man Waffen braucht, dann gibt's doch sicher auch irgendwann Krieg.
Leute haben auch so Grund, einander zu töten, ohne dass es große Kriege gibt. Ich glaube, es gibt Andeutungen auf Kriege, die es mal gegeben hat.
Ja.
Aber so aktiv, akut ist da gerade nichts. Braucht's auch nicht. Weil viele Gruppierungen untereinander Spinnefeind sind. Die Trolle und die Zwerge zum Beispiel haben ziemliche Probleme miteinander.
Und es gab auch, glaube ich, mal fast einen Krieg mit Klatsch, aber den haben sie ja auch wieder abgewendet bekommen.
Ja.
Klatsch, das ist so der arabische Raum.
Aha, der arabische Raum?
Ja. So mit Beduinen und Scheichen und dem ganzen Kram.
Aha.
Wie gesagt, die Leute bringen sich auch so gelegentlich um. Das braucht keine organisierte Umbringerei.
Ja, also gut, in Golden Postal ging es jetzt eigentlich relativ friedlich los. Also, wow.
Es würde ja auch nicht funktionieren, wenn sie einander die ganze Zeit umbringen würden. Ja, also ja, bei vielen Leuten, da kommt es schon mal vor, dass irgendwie Leute verschwinden. Also die häufigste Todesursache nach Mopop zum Beispiel ist Selbstmord. Mhm. Selbstmord durch Messer im Rücken, Selbstmord durch Sprung in den Ank mit beschwerten Füßen. Und
er muss das ja auch richtig machen, klar.
Ja, ja, nee, also die meisten Leute werden geselbstmordet.
Ja, klarer Fall von Selbstmord.
Genau, es ist Selbstmord zum Beispiel in eine, da gab es auch Beispiele für, die habe ich jetzt alle.
Es ist ein Beispiel für Selbstmord, wenn man nachts durch die Schatten geht. Die Schatten sind halt das kriminellste Viertel von Ankh-Morpork. Und wer sich da nachts reinbegibt, der kann keinen Lebenswunsch haben.
Gesehen. Ja.
Ja, das sind alles Sachen, die offiziell dann als Selbstmord geschlossen werden.
Ja, dann machen die es einfacher.
Ja. Ja, also die Justiz existiert.
Sie wird wieder etabliert, so kann man sagen.
Aber im Prinzip regeln die Gilden das auch ganz gut ohne.
Mhm. Ja, das scheint überhaupt so ein Charakteristikum zu sein, dass da sehr viel mal so geregelt wird. Also eine gewisse Korruption scheint ja in der Scheibenwelt durch Ausgang und Gäbe zu sein.
Eine ganze Menge. Aber es funktioniert erstaunlicherweise.
Ja.
Es funktioniert sogar nicht schlecht.
Mhm.
Korrupt, aber nicht schlecht.
Ihr habt vorhin von Menschen gesprochen. Sind denn die Einwohner der Scheibenwelt Menschen?
Nicht nur. Sie
müssen eigentlich Scheibianer sein.
Sie nennen sich Menschen, aber es gibt halt...
Menschen auf der Erde heißen ja auch nicht Erdianer.
Stimmt, guter Punkt.
Es gibt halt verschiedene Arten. Die Trolle, die Zwerge, die Menschen, die Werwölfe, die eigentlich mehr so Zwitterwesen sind, die Vampire.
Okay.
Die Zombies, die Ghule, die Banshees, die...
Ja.
Naja, alles was so der...
Die Gnome.
Die Gnome.
Ja.
Dann die ganzen magischen Wesen natürlich.
Naja.
Also ich glaube, wenn man am passenden Baum rüttelt, fällt einem noch garantiert irgendeine andere Art vor die Füße.
Ja.
Ja.
Wir ziehen nochmal eine Karte.
Du könntest jetzt zum Beispiel Grinsi Kleinpo ziehen.
Nee.
Nein. Sorgo, der Retrophrenologe.
Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Oh mein Gott.
Also wir haben hier ein Bild von einem Kopf, aufgeteilt in Persönlichkeitszonen und darunter sind halt zwei kleine Hämmer.
Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Da haut man Leuten an eine bestimmte Stelle, um bestimmte Charaktereigenschaften hervorzurufen.
Ja.
Oder so.
Aber von dem haben wir persönlich, glaube ich, noch nichts gelesen. Mhm. Weil der wird in einem der Scheibenweltbücher garantiert irgendwann mal erwähnt worden sein, sonst wäre er jetzt hier nicht im Spiel.
Ja.
Naja.
Da müssen wir beide passen.
Ja.
Aber wir könnten die Gelegenheit nutzen, um Grinsi Kleinpo kurz einzuführen.
Ja, für einen.
Wo wir vorhin schon leicht Geschlechterunterschiede hatten, die Zwerge haben natürlich in beiden Geschlechtern Bärte.
Ah, ja.
Was dazu führt, dass die Menschen das gar nicht wahrnehmen, welchem Geschlecht ein Zwerg denn nur eigentlich angehört und grundsätzlich annehmen, es müsste sich um Männer handeln.
Das Ding ist, die Zwerge nehmen das auch an. Das Interessanteste an zwergischer Sexualität ist, dass rausfinden, zu welchem Geschlecht jetzt eigentlich der gewünschte Partner gehört.
Mhm.
Also es ist sehr interessant. Die Zwerge haben auch eigentlich nur Söhne, auch unter sich. Aber am Ende ist es dann halt interessant, kann der Sohn Kinder kriegen oder nicht? Oder zeugt der Sohn nur Kinder?
Und wie findet man das raus?
So genau weiß ich das auch nicht, weil wir einfach noch keine Zwerge als Hauptcharakter hatten. Aber Grinsi Kleinpo beginnt dann halt eben eine Ära, in der Zwerge auch das Feminine für sich entdecken.
Mhm.
So zum Beispiel Schmuck und
Make-up.
Ja, klar.
Und
Kleider.
Glitzernd besetzte Waffen.
Ja, ja.
Ja. Grinsi hat es ja von Anfang an in der Nachtwache eher schwierig. Nicht nur, weil sie der Quotenzwerg ist, sondern auch, weil sie Grinsi Kleinpo heißt. Und sich dann schließlich outet als Frau. Und beginnt frauliche Dinge zu tun, was
das ist für
Zwerge sehr, sehr ungewöhnlich ist.
Diese ganzen konservativen Zwerge, die finden diese Bewegung auch überhaupt nicht gut.
Okay.
Ich meine, dass es plötzlich Geschlechter gibt bei den Zwergen, wo kommen wir denn da hin? Das hatten wir ja noch nie, das brauchen wir auch nicht.
Ja, genau.
Und Zwerge in Röcken, das sind erstmal Huren.
Aha, gut.
Wisst ihr, was wir vorhin verpasst haben?
Was denn?
Wir haben ja eine ganze Reihe verschiedener Gegenden und Ebenen erwähnt. Ja. Wir haben die Todebene noch gar nicht erwähnt.
Die was?
Wo der Tod vorkommt. Die Bücher, in denen Tod vorkommt.
Ah ja, stimmt, stimmt.
Das sind auch noch einige. Wir schneiden sich oft mit den Zaubererbüchern, aber nicht nur.
Nee, das Interessante an der Scheibenwelt ist, es gibt verschiedene Götter, die sind allerdings auch irgendwie nur Zierde. Und dann gibt's noch die anthropomorphen Personifizierungen. Das sind Wesenheiten, die entstehen ähnlich wie die Götter nur durch Glauben, aber im Gegensatz zu den Göttern haben sie dann eben auch durch diesen Glauben eine Bestimmung und eine Aufgabe.
Eine ganz bestimmte, so zum Beispiel der Hogfather, wie heißt
der
auf Deutsch?
Der Schweinsvater, das ist der Weihnachtsmann.
Der Schweinsvater ist der Weihnachtsmann. Dann gibt es den Tod. Der Tod hat eine Sense, besteht aus Knochen und spricht in Großbuchstaben.
Ja.
Und da gibt's auch natürlich.
Also er äußert sich ausschließlich in Versalien und hat ein leichtes blaues Leuchten in Augenhöhlen.
Ja, so wurde er zumindest in den Filmen porträtiert.
Ich glaube, das steht auch irgendwo.
Ja. So.
Er hat eine Enkelin.
Weil er auch eine Tochter hat.
Weil er eine Adoptivtochter hat.
Ja.
Die tauchen auch gelegentlich auf.
Das Ding ist halt, sobald etwas...
Ein Azubi hat eine Zeit lang auch gehabt.
Ja, das Ding ist, sobald etwas menschliche Form annimmt, eben wie zum Beispiel der Tod, der ja anthropomorphisiert wird,
ja,
wird es auch ein Stückchen menschlich. Und der Tod hat sich dann halt irgendwann angefangen, Familie zu wünschen. Tut mir leid, dass ich jetzt da so ins Wort falle.
Nee,
das ist schon... kann man sich schon denken, dass das halt, wenn der Tod so menschlich ist, dann...
Es gab auch einen Buch, in dem er in Ruhestand ging.
Ja, er wurde in den Ruhestand geschickt, weil er denjenigen, die das Universum verwalten und nicht menschlich sind, zu menschlich war.
Ja, den Revisoren der Zeit, die Individualität ablehnen, was der Tod ja nun doch bei Pratchett zumindest sehr hat. Wenn Zauberer den Tod beschwören, zum Beispiel kommt es gelegentlich vor, dass er irgendwo Cocktailspieße
Also sie haben ihn mal aus einer Kostümparty herausbeschworen. Ja. Da hat er dann eben einen Cocktail dabei und eine Maske.
Genau, einen Cocktail und so einen Spieß mit Oliven und Zeug und Käse. Das passiert dann schon.
Im Chat höre ich gerade, das sei jetzt eine super Überleitung von den Zwergen zu Karotte.
Ah ja, Karotte, Eisengießers Sohn.
Wir haben ihn sogar schon dezent angesprochen, ohne dass wir Karotte gesagt haben.
Ja, soll ich oder darfst du?
Du darfst.
Okay. Karotte Eisengießers Sohn ist ein Mensch, der unter Zwergen aufgewachsen ist. Er ist ein Adoptivzwerg. Und eben dadurch, dass er unter Zwergen aufgewachsen ist, gilt er auch eigentlich als Zwerg. Außer natürlich, es kommt zur Paarung. Weil gerade in dem Moment, wo das bei Karotte dann... Karotte fängt an, sich für ein Zwergenmädchen zu interessieren. Oder insgesamt für einen anderen Zwerg. Und seine Eltern schicken ihn in die Stadt, weil das nur Probleme macht. Weil er ist vielleicht kulturell ein Zwerg.
Aber sein Bart ist lange nicht so mächtig und seine Statur ist viel zu groß.
Ja, er ist ungefähr 2 Meter groß.
Haben wir da nicht in,
Wir haben ihn bestimmt auch.
Ja. Und dann wird er halt in die Stadt geschickt, um ein bisschen unter Menschen zu sein, weil auch wenn er eigentlich ein Zwerg ist, ist er ja auch irgendwie dann doch nicht. Das ist alles so ein bisschen kompliziert bei ihm. Alle anderen Zwerge, die erkennen ihn auch als Zwerg an, aber trotzdem durfte er nicht bei seinen Eltern im Stollen bleiben. Das ist sehr interessant.
Stimmt, der wirkt sehr groß.
Er wird auch als rund 2 Meter groß beschrieben. Und bei seiner Geburt.
Ja, blöd. Unter Zwergen.
Nicht bei 2 Metern. Seine Eltern ihn gefunden haben, er war der einzige Überlebende, beziehungsweise das einzig überlebende Kind von einem Trek, der eben durch die Berge ging. Und bei ihm lag halt eben ein Schwert. Dieses Schwert sah jetzt überhaupt nicht magisch aus. Es war das unmagischste Schwert, was man irgendwie hätte finden oder schmieden können. Aber es hat halt seinen Dienst gemacht. Und das hat er jetzt auch immer dabei. Und er hat ein interessantes Muttermal.
Ja.
Und um dieses Muttermal, es ist ja auch eigentlich immer so Klischee, dass der Nachkomme eines alten Königshauses eben das Wappen auf dem Hintern hat prangen.
Ach so, ja, das sowas kennen wir ja aus, ja, genau.
Und ein magisches, vererbtes Schwert und so etwas.
Das ist ja wie der Hofnarr, genau, the Court Jester mit dem Muttermal, wo das richtige Baby als ein Muttermal hat.
Jetzt weiß ich auch wieder, wie das ist auch
ein super Film.
Das Ankh Morpork Sonnenscheinheim führt kranke Drachen. Das ist das die wohltätige Vereinigung, wo sich die Frau des Kommandeur Mumm betätigt.
Ja.
Wir haben jetzt hier noch ein paar rausgelegt, die man.
Ja, mach mal. Ich schreibe gerade mal, weil.
Wichtig für.
Das sind die Shownotes mit dem Corchester.
Wir haben hier ein paar durchaus wichtige Personen für Ankh-Morpork. Da haben wir zum Beispiel den momentanen Erzkanzler der Universität, den Erzkanzler Ridkali. Mhm. Das ist tatsächlich einer der etwas handfesteren Zauberer. Die meisten Zauberer beschränken sich darauf, sich in ihr Studienzimmer zu verziehen und zu rauchen und zu den Essenszeiten rauszukommen und sich dann am Buffet zu bedienen. Ridkali ist ein Zauberer vom Lande. Das heißt, er geht auch gerne mal im Ankh angeln oder schießt irgendwelche Vögel vom Dach.
Geht morgens joggen.
Ja, es ist richtig schlimm.
Geht morgens um vier auf.
Der führt auch.
Betätigt sich sportlich.
Der führt auch tatsächlich Sportstunden an der Uni ein.
Und er raucht nicht.
Ja.
Er raucht nicht. Alle Zauberer rauchen.
Aha.
Ridkali trinkt und frisst nur.
Mhm.
Tja, sehr, sehr verstörend.
Eine
merkwürdige Figur.
Und er ist Erzkanzler. Und er bleibt am Leben aus irgendeinem Grund.
Üblicherweise haben Erzkanzler ein sehr kurzes Leben.
Eben wegen dem Streben nach Macht.
Ah ja, verstehe.
Dann haben wir den Bibliothekar. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Das haben wir in einem der Rins-Bände erfahren, in einem der ersten. Der Bibliothekar war mal ein Mensch, aber aufgrund einer magischen Entladung ist er inzwischen ein Orang-Utan.
Mhm.
Man hat ihm angeboten, ihn zurückzuverwandeln. Das fand er aber nicht so toll.
Mhm.
Er verständigt sich, indem er Uk sagt. Und aus irgendeinem Grund wird er auch grundsätzlich verstanden.
Ja.
Ah.
Da habe ich gehört, dass du da mal einen Podcast
genau.
hattest,
ja, nicht, so gerade eben.
Programmiersprachen.
Gerade eben, genau. Und da ist Uk eine Programmiersprache, genau. Und das ist an Terry Pratchett angelehnt. Und dann hat Adurin mir vorgeschlagen, einen Podcast über Terry Pratchett zu machen. So kommt eben eins zum anderen, genau. Rincewind, den sollten wir auch noch erklären.
Ja. Rincewind, den haben wir hier. Das ist ein Zauberer.
Der erfolgloseste Zauberer der gesamten Universität.
Der wurde tatsächlich kurzzeitig aus der Universität ausgestoßen, eben wegen seiner Erfolglosigkeit.
Er hat es tatsächlich geschafft, sehr viele Jahre lang zu lernen, ohne auch nur einen Zauberspruch zu behalten. Na gut, genau einen, der allerdings aus dem mächtigsten Zauberbuch überhaupt aus dem Oktav mit den 8 großen Zaubersprüchen entwichen ist und sich bei ihm eingenistet hat und verhinderte, dass sich irgendetwas anderes bei ihm einnistet, zum Beispiel Bildung.
Mhm. Ah,
und
ja.
Mehr möchte ich, glaube ich, nicht spoilern.
Ja, okay.
Aus irgendwelchen Gründen schafft er es dann wieder an die Universität und kriegt irgendwie jedes Amt, was nutzlos ist, zugeschoben. Mhm. Ganz im Gegensatz zu Ponda Stibbons, das ist der Gehilfe des Erzkanzlers, der kriegt jedes Amt zugeschoben, was irgendwie gemacht werden muss, weil es nützlich ist.
Mhm.
Ja.
Gut, wen haben wir dann noch? Frau Kuchen.
Frau Kuchen ist eine Nebenfigur. An der Post zum Beispiel prangt groß das Schild, nichts kann uns aushalten, außer Nebel, Regen, Schnee über 2 Zentimeter, Wetter, Frau Kuchen,
und kleine Wesen, die sich in Knöchel verbeißen.
Kleine Wesen, die sich in Knöchel verbeißen und Frau Kuchen. Mhm. Frau Kuchen taucht zweimal darauf auf. Frau Kuchen hat ein Hotel oder beziehungsweise eine Herberge.
Mhm.
Ja, so eine klassische Herberge. Vermietet Zimmer. Und ihre Kundschaft ist eigenartig.
Das sind meistens
und üblicherweise
Banshees, so ein Kram.
Genau. Und die Nachbarn finden das seltsam.
Mhm.
Und die Post anscheinend auch.
Und was man auch erwähnen kann, sie ist ein Medium, und zwar eins von der sehr praktischen Sorte. Und sie hat auch Vorahnung.
Ja, das heißt, sie kann Fragen beantworten, ehe sie gestellt werden, was ihr große Kopfschmerzen bereitet, wenn sie eine Frage beantwortet und der Fragende diese Frage dann nicht mehr stellen möchte, weil er die Antwort bereits gekriegt hat.
Oh.
Das bringt natürlich die Kausalität ein wenig durcheinander.
Ja.
Dann hätten wir noch eine der wichtigsten Figuren der Unterwelt von Ankh-Morpork, den Troll Chrysopras. Das ist sowas wie ein Mafia-Boss. Trolle sind ja im Allgemeinen nicht sehr schlau. Das liegt einfach daran, dass es in Ankh dann doch recht warm ist und Trolle haben ein Gehirn, das arbeitet besser, wenn es kalt ist. Und Trolle kommen auch ursprünglich aus den Bergen und aus schneereichen Gebieten. Dafür ist das Gehirn auch ausgelegt. Und jetzt, wo sie sich in die tiefen Ebenen begeben haben, denken sie nicht mehr so gut und verdummen ein wenig. Aber Chrysopras, der hat es trotzdem irgendwie geschafft, weiterhin klug zu bleiben, relativ, und hat jetzt sehr viel hat sehr viel Macht über die kriminelle Unterwelt von Ankh-Morpork, die sich nicht in Gilden organisiert.
Mhm.
Also es ist erstaunlich, was so mit einem Troll vor sich geht, wenn man ihn in eine Kühlkammer sperrt.
Aha, was passiert dann?
Seine Denkleistung kehrt zurück, weil seine...
Ah, verstehe.
Die bestehen ja nun mal aus Gestein und Gestein hat so unterschiedliche Eigenschaften, je nachdem, welchen Temperaturen man es aussetzt. Ich meine, meine Denkleistung wäre bei 100 Grad Außentemperatur sicherlich auch nicht die beste.
Nein.
Das wäre vielleicht vergleichbar.
Ja.
Hey, genau. Wir haben einmal von einem Troll gelesen, der war in eine Kühlkammer gesperrt. Kurz bevor er eingefroren ist, hat er tatsächlich den Sinn des Lebens entdeckt.
Das ist der Troll Detritus gewesen, der ebenfalls ein Mitglied der Nachtwache war.
Mhm. Also diese Nachtwache scheint ja wirklich eine große Rolle zu spielen. Und da
vielleicht
sagt
sind
ihr,
wir auch gerade ein bisschen beide ganz gut drin, weil wir die Reihe sehr mögen. Aber es, die Zauberer spielen ebenso eine große Rolle. Auch, wie gesagt, der Tod und seine Anhänger. Die Hexen, die, also...
Es gibt drei wichtige Hexen. Die wechseln sich auch zwischendurch mal durch. Es immer bei den Hexen dabei sind Oma Wetterwachs und Nanny Ock. Oma Wetterwachs ist so die typische Hexe, die sich in eine Dunkelhütte im Wald verzieht und ein bisschen mürrisch ist, aber dafür sehr klug und...
Und auch sehr pragmatisch.
Ja.
Nanny Ock ist eher eine sehr, sehr fröhliche Frau, die sehr gerne...
Sie ist sehr lebensfroh.
Sehr lebensfroh, das kann man so sagen.
Ja. Sie hat auch einen unglaublich großen Familienclan und naja, das Dorf, in dem sie arbeitet.
Hat auch eine unglaublich große Familie selbst in die Welt gesetzt, was ungewöhnlich ist für Hexen.
Ja.
Sie singt gerne unanständige Lieder, während sie fröhlich durch die Welt tänzelt.
Mhm. Sie isst gern, sie trinkt gern. Wenn sie jetzt noch sehr gebildet wäre und sich was darauf einbilden würde, wäre sie fast ein Zauberer.
Mhm. Ja. Na gut.
Und dann gibt's noch
Margrat.
Genau, Margrat. Margrat wird irgendwann sie heiratet irgendwann und tritt demnach aus dem Zirkel raus. Sie ist eigentlich so eine typische New Age Hexe.
Oh ja,
mit
sie
allem
hat sehr gerne, wenn Dinge gruselig aussehen und so.
Nicht unbedingt gruselig, aber einfach mystisch. Sie steht
mystisch,
total auf Klimperzeug und rituelle Dolche und Kerzen und Atmosphäre. Und das braucht man eigentlich gar nicht.
Genau, die anderen sind da sehr pragmatisch und da geht es dann eben viel um Schafe und es geht um wie lösen wir jetzt dieses Problem und dann kommt Margrat und stellt sich das mal auf eine ganz bestimmte Art und Weise vor und aber es gibt nicht eine richtige Art, Hexe zu sein, insofern. Es ist ein sehr
gutes
Trio. Sie wird dann Königin.
Ja, und sie wird abgelöst von, oh Gott,
wie hieß sie?
Also ich weiß, sie hat sich gern Perdita genannt. Das,
ja,
es war eine junge Frau mit einer unglaublichen Singstimme. In dem Buch, in dem sie vorkommt, geht's auch um das Phantom der Oper. Mhm. Sie wandert zwischendurch nach Ankh-Morpork aus, um eine Opernkarriere zu starten. Und sie hat sich Perdita genannt, weil sie dachte, Perdita wäre so eine Person, die dünn ist und schön ist und erfolgreich ist. Und sie war es halt eben nicht. Aber oh Gott, sie hatte einen ganz anderen Namen. Der fällt mir jetzt gerade leider auch nicht ein.
Auch einen ganz, ganz ungewöhnlichen.
Ja, das mit den Namen, das ist mir auch aufgefallen. Es ist wohl so, dass Leute da auch immer ihre Namen wechseln.
Nein, wechseln tun sie eigentlich recht selten.
Eigentlich nicht.
Perdita war es halt, weil sie sich gewünscht hat, jemand anders zu sein, hat sie gedacht, mit dem Namen macht man dann auch mal einen guten Anfang.
Das ist unter Künstlern gar nicht mal so ungewöhnlich. Vielleicht nur, weil wir jetzt so viel hin und her wechseln zwischen englischen und deutschen Namen, das wird immer mit.
Ach ja, vielleicht liegt das daran. Ja, dieser Moist von Lipwig ist ja auch, heißt ja auch anders hier.
Feucht von Lipwig heißt er in Deutschland.
Ja, nee, aber der heißt am Anfang doch hier.
Ja, das liegt daran, dass er ein Betrüger ist.
Ja, da hebt er sich für jemand anders aus.
Ja, später macht er das auch nochmal. Also es kommt mehrfach, dass er irgendwie einen anderen Namen.
Er hat halt den Vorteil, er hat ein absolutes Allerweltsgesicht. Das heißt, Leute, die
genau.
ihn sehen,
ja,
die erinnern sich, da war jemand. Aber das war's dann auch.
Ja, das kann ja manchmal ganz praktisch sein.
Ja, für seinen eigentlichen Beruf, der Betrüger ist, total praktisch.
Ja, ich habe ja schlechte Augen. Das heißt, für mich sind alle Gesichter Allerweltsgesichter. Ich erkenne die Leute immer nicht wieder.
Prosopagnosie.
Was?
Prosopagnosie.
Ah, wie
heißt
nennt das?
Gesichtsblindheit.
Aha. Prosopagnosie, was ich wieder alles lerne hier. Das wüsste ich auch wissen, wie man das schreibt, aber vielleicht hilft da der Chat.
Eigentlich so, wie man spricht. Prosopagnosie.
Prosopagnosie. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Und das ist, wenn man Gesichter nicht erkennen kann.
Genau.
Aber mir liegt es ja wirklich daran, dass ich schlecht sehe. Also ich kann die Gesichter erkennen, aber dann müssen sie mir immer ganz unanständig nahe kommen. Dann schon, aber so auf die...
Ja, dafür habe ich diese dicke, dicke Brille, die aussieht wie Aschenbecher.
Ja, ich hatte so eine dicke, dicke Brille, bis ich altersweitsichtig geworden bin. Und dann kam ich nicht mehr zurecht, weil so Gleitsicht, das ist halt mit Computern immer doof. Na, da hat die Augenärztin vorgeschlagen, ich sollte doch jetzt mal auf Kontaktlinsen umschalten und eine Lesebrille dazu nehmen. Das heißt, ich habe jetzt Kontaktlinsen, also die dicke, dicke Brille habe ich jetzt im Auge und davor die die Lesebrille. Aber das hilft auch nicht, um Gesichter zu erkennen.
Okay, da kann man dann nichts machen.
Ja, genau. So, also zurück zur Scheibenwelt.
Ja, die Karte, die jetzt hier offen liegt, das ist ein wichtiger Ort der Scheibenwelt, beziehungsweise von Ankh-Morpork, das ist der Pinke Kätzchenclub.
Ah.
Rosa-rote Kätzchenclub steht drauf.
Ja, das heißt im Englischen The Pink Pussycat Club.
Der sagt mir tatsächlich gar nichts.
Der sagt mir aber was. Das ist ein Club, in dem Frauen an der Stange tanzen.
Davon haben wir ja noch nie was gehört. Das gibt's wirklich?
Ja, das gibt's wirklich. Und es spukt darin der Geist eines Zauberers. Allerdings auch erst... Das ist erst,
doch auch normal, oder nicht?
Das, ja, das ist normal. Das passiert am Ende von Schöne Scheine.
Aha. Okay. Ich muss mir die echt mal alle ausleihen, die müssen mal tauschen.
Kein Ding. Und ja, das ist einfach ein Club, wo Mitglieder der Gilde für exotische Tänzerinnen arbeiten. Das ist auch tatsächlich eine Gilde. Die kann man auch im Stadtführer nachlesen. Die Gilde der exotischen Tänzerinnen. Das ist einfach so ein Gentleman's Club, wo man dann sich hinsetzt.
Gentleman's Club.
Ja, heißt das nicht so?
Ja, sowas gibt's.
Setzen sich dann eben die Kerle hin, trinken was, schauen sich hübsche Frauen an, ja.
Ja, aber ich glaube, ein Gentleman's Club ist was anderes.
Ach so.
Gentleman's Club sind die in London, da gibt's so Clubs für reiche Geschäftsleute, die da reingehen, um da die Zeitung zu lesen. Also Frauen sind da gar nicht zugelassen, glaube ich.
Ach so.
Und schon gar keine schönen. Naja.
Ja, gut, dann haben wir Leonard da Kirn. Das ist auch wieder ein berühmter Erfinder der Scheibenwelt,
angelegt
an Da Vinci.
Der ist
tatsächlich so klug und so kreativ, dass er gar keine Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, was seine Erfindungen bewirken könnten. Deswegen wohnt er beim Patrizier auf dem Dachboot quasi.
Mhm. Der Patrizier guckt ab und zu, wie es ihm geht. Und,
wo wohnt der Patrizier?
Der Patrizier wohnt in Ankh-Morpork im Patrizierpalast.
Aha.
Der ist hier drauf abgebildet.
Ah, oh, so ganz.
Und Leonard.
Das Problem mit dem Patrizierpalast ist eigentlich nur, dass er vom absolut bekloppten Johnson entwickelt wurde.
Und da Kirm, der erfindet halt so schöne Dinge wie Boote, mit denen man unter Wasser reisen kann und Gerätschaften, die mit hohem Druck und Explosionsgefahr wunderbaren Kaffee herstellen und macht sich halt nicht die Gedanken, dass man das Ganze auch als Waffe nutzen könnte. Und Veterinary weiß, der Kerl könnte seine Ordnung in der Stadt unglaublich durcheinander bringen und deswegen lässt ihn bei sich wohnen. Und der Kirm hat auch überhaupt kein Bedürfnis, irgendwie nach draußen zu gehen und sich mit dem Rest der Welt zu beschäftigen. Einfach ist, der wohnt sehr viel in seinem Kopf. Und da kommt auch sehr viele kluge Sachen raus. Aber.
Ein Erfinder eben.
Ja.
Genau.
Der typische Erfinder.
Manchmal geht doch mal irgendeine Erfindung nach draußen und dann bringt sie sehr viel Chaos in die ganze Stadt.
Und dann, wen haben wir denn hier? Ah, Susanne. Susanne ist die Enkelin des Todes. Die ist tatsächlich auch ein bisschen mit dem Tod verwandt, hat deshalb ein paar Fähigkeiten von ihm gelernt, geerbt, nicht gelernt. Wie zum Beispiel, sie kann zum Beispiel eben die Waffen des Todes benutzen. Sie kann ein bisschen mit der Zeit herumspielen. Sie ist auch tatsächlich ein relativ zeitloses Geschöpf, abgesehen davon, dass sie altert. Das heißt, wenn die Zeit stehen bleibt, kann sie weiterleben. Mhm. Wenn der Tod mal wieder irgendwas zu tun hat, wie zum Beispiel, dass er gerade eine Midlife-Crisis hat oder dass er gerade in Ruhestand geht, dann ist Susanne gefragt. Dann muss sie quasi die Welt retten.
Das Geschäft ihres Großvaters übernehmen.
Ja, es ist eine resolute junge Frau, die Probleme damit hat, dass sie eben von dieser anthropomorphen Personifizierung teilweise abstammt, denn es verwehrt ihr dann doch das normale Leben, was sie sich eigentlich ganz gern wünschen würde.
Ist sie nicht irgendwie Gouvernante?
Sie hatte tatsächlich mehrere Jobs. Einmal als Lehrerin, einmal als Gouvernante, als was noch alles. Nee, stimmt, das Buch, woran ich mich gerade erinnere, da war sie tatsächlich noch Schülerin auf dem Kolleg in Kirm. Mhm. Sie versucht halt normal zu leben, schafft es aber eben wegen ihrer Herkunft nicht. Mhm.
Und Kirm ist so eine Stadt in der Nähe von
Arg. Ich glaube, die liegt irgendwo in oder hinter den Kohlebenen.
Aber wir hatten ja vorhin schon mal von der Stadt gesprochen, wer da der Chef ist. Da hatten wir den Patrizier. Wie sieht's denn in der gesamten Scheibenwelt aus? Da muss doch auch eine Regierung
sein. Kein Gesamtherrscher. Das sind unterschiedliche Königreiche und unterschiedliche Reiche, die jeweils ihre eigenen Herrscher haben.
Ach so.
Wir haben vorhin die dritte Hexe erwähnt, die da austritt aus dem Zirkel, weil sie Königin wird, weil sie den König heiratet. Die ist halt von
Lenker.
Lenker. Da ist sie halt, das ist also ein Königreich, dann gibt es
Genua, Klatsch.
Klatsch.
Das Wie Wunderland, das Achatene Reich. Es gibt halt sehr viele Gebiete, die beherrscht werden von Lokalherrschern.
Wir haben auch oft Beziehungen zueinander, aber es gibt keinen Gesamtherrscher über alles.
Mhm.
Das wäre auch
sehr
schwer.
Selbst wenn es sehr einflussreiche Ecken der Welt gibt und weniger einflussreiche Ecken der Welt gibt, gibt es keine Gesamtherrschaft. Und also tatsächlich haben die Leute, die in einem Ort herrschen, auch nicht wirklich Macht in einem anderen Ort.
Mhm. Naja, klar.
Ich glaube, es wäre auch sehr schwer, diesen ganzen Ameisenhaufen, der sich die Scheibenwelt nennt, auf einmal zu beherrschen. Das ginge nicht.
Mhm. Und wie ist das denn eigentlich? Also ihr habt ja am Anfang gesprochen von dieser Schildkröte und den Elefanten und wie das so alles so funktioniert. Also die Elefanten laufen irgendwie rum auf der Schildkröte und dann.
Sie bewegen eigentlich mehr so den Rücken, die Schultermuskeln, weil der wird halt auch irgendwann schmerzhaft, wenn die ganze Zeit eine Scheibenwelt drauf liegt. Und deswegen dreht sich die Scheibe, denn es bringt so eine leichte Rotation rein.
Und gibt's da irgendwie Wissenschaftler, die das untersuchen? Oder?
Ja, tatsächlich, ja.
Am Rand der Welt gibt es tatsächlich eine kleine Stadt, die sich der Schildkrötenkunde verschrieben hat.
Starten auch mehrere Expeditionen, um herauszufinden, welches Geschlecht die Schildkröte denn nun hat.
Ja, das ist ja nur die wichtigste Frage überhaupt.
Tja. Das wird am Ende von A Light Fantastic oder A Call of Magic gelöst.
Licht der Fantasie?
Genau, Licht der Fantasie oder Farbe der Magie.
Eins von beiden, das habe ich auch als Doppelband. Du auch, ne? Ja, das nehmen wir mal aber nicht vorweg.
Ja, okay. Also es geht auch tatsächlich um dieses Gesamtsetting.
Genau.
Ja.
Es gibt auch immer wieder, gerade in den Büchern, die sich sehr viel mit Magie und Magietheorie beschäftigen, wird auch manchmal die Frage aufgeworfen, wie absurd diese Welt eigentlich ist und warum eine so absurde Welt überhaupt existieren kann. Magie spielt auch dabei wieder eine große Rolle. Also zum Beispiel die starke Magiekonzentration in der Scheibenwelt und auf der Scheibenwelt auch tatsächlich physikalische Auswirkungen. So fließt das Licht sehr viel langsamer über Gebiete mit hoher Magiekonzentration und
alles gut.
Ja.
Ah ja.
Also da gibt es auch ab und zu Gespräche über Parallelwelten, über andere Universen, über Entstehung von Universen. Das war eher am Rande.
Kugelwelt, ja, genau.
Eher am Rande.
Aha. Ah ja. Ja, das ist schon. Ja, schon ziemlich spannend. Und da kann man viel rausholen. Haben wir denn hier auf dem Tisch noch irgendwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben? Also wir haben ja diese die Karte, die da vorne hängt, dann den Stadtführer, dann unheimlich viele Bücher.
Der fällt ein bisschen raus, ne?
Ach, Maurice der Kater.
Den könnte man extra ansprechen.
Ja, tatsächlich ist das eins der wenigen klassischen Märchenbücher, die Pratchett geschrieben hat. Wobei man auch nicht wirklich sagen kann, dass es klassisch ist.
Es ist halt Pratchett, ne?
Es beschäftigt sich mit dem Märchen des Rattenfängers. Allerdings aus der Sicht des Rattenfängers, wenn er denn ein Schwindler gewesen wäre. Das heißt, es gibt da einen Jungen mit einer sprechenden Katze und einem Rudel, oder wie nennt man das Rudel jedenfalls, einer Gruppe sprechender Mäuse. Und sie ziehen eben in Überwald von Stadt zu Stadt und machen diesen Städten glauben, sie hätten eine Rattenplage. Und in einer Stadt bleiben sie hängen, denn da haben sie schon vorher eine Rattenplage, aber es gibt keine einzige Ratte. Das ist dann eben so eine Art Mini-Kriminalfall. es fällt schon raus, weil am Ende tatsächlich alles gut wird und nicht einfach nur alles richtig.
Mhm. Ja, tatsächlich zeichnet sich Pratchett dadurch aus, dass es keine guten Enden, aber auch keine schlechten gibt. Mhm. Es geht halt weiter. Es finden Dinge einen Abschluss, aber mhm. sie sind nicht so, dass man ein warmes, flauschiges Gefühl im Bauch kriegt.
Ja, man soll ja weiterlesen.
Ja, klar. Maurice der Kater wiederum ist tatsächlich ein Kinderbuch und auch sehr, ja, ist ein Märchen. Mhm. Es ist tatsächlich ein Märchen.
Es
ja.
wird am Ende wirklich alles gut, nicht nur richtig.
Mhm. Ja, das ist überhaupt ja die Geschichte mit dem Genre, hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Und ich habe ja jetzt hier nochmal, wenn man das durch scrollt, die Liste, dann gibt es immer so verschiedene Farben in der Wikipedia. Illustrierte Romane, was ich noch nicht gesehen habe, weil da die Illustrationen fehlen in dem Beispiel, was ihr da habt. Dann gibt's halt das wieder ein illustrierter Roman, also Eric. Also das war ja den wir hier haben. Dann wahre Helden, auch illustriert. Und dann Maurice der Kater, da steht eben Jugendliteratur und ja. kleine freie Männer.
Das
auch.
Ist das von die vier Sterne. Bücher. Das sind die vier Bücher, von denen ich vorhin erzählt
der
habe.
Der Winterschmied.
Die auf der Kreide.
Das Mitternachtskleid sind schon fünf.
Genau. Das sind die. Also das Mitternachtskleid, die kleinen freien Männer, das
der Winterschmied.
Der Winterschmied und ein Hut voller Sterne. Diese vier sind so. Auf jeden Fall. Reihe
Maurice der Kater zählt da nicht dazu.
Nee, Maurice der Kater ist tatsächlich ein einzelnes Buch.
Und das, was noch kommt, Scouting for Trolls, ist auch gelb, also auch ein Jugendbuch.
Okay. Kannst du da irgendwie erkennen, welche Gruppe das? Okay.
Ja, es steht Jugendbuch dabei.
Noch nicht erstehen, steht da. Mehr steht
und
da jetzt
mehr steht da nicht.
Ja, es hätte ja sein können, dass irgendwie Info geleakt worden ist, zu welcher Gruppe dieses Buch gehört, zu den Wachen oder zu Tiffany oder... Scouting for Trolls, das klingt... Nee, ich kann es nicht einordnen.
Was ist das mit den Gruppen von Büchern, von denen du gerade sprichst?
Das sind einfach gesagt, diese Handelsstränge.
Genau, die Wachen zum Beispiel, die Zauberer, der Tod, die Hexen. Die überschneiden sich auch. Es gibt auch Bücher, die ja nicht wirklich einem zuzuordnen sind, weil sie halt in mehrere Bereiche überlappen. Aber
ja.
Die sind auch nicht wirklich isoliert voneinander, aber man kann die schon so sortieren, weil die...
Ach, hier ist die Klassifizierung. Rincewind, Hexentod, Rincewind, Hexen, diverse, Stadtwache, Rincewind, Ankh-Morpork, Tod, Hexen, diverse, Hexen, Stadtwache, Tod, Rincewind, ja, klar.
Genau, Rincewind ist auch ein Zauberer.
Ja, aber den hat er schon
gesprochen. Das ist dieser erfolglose, arme Tropf.
Genau.
Genau. Mhm.
Ich glaube, was wir noch gar nicht erwähnt haben, das ist die Kerkerdimension.
Ja, das ist dann so eine dieser schönen Paralleldimensionen. Die Kerkerdimension ist die, aus der komische Dinge kommen, wenn sie denn einen Zugang zu unserer Welt findet.
Mhm.
Die ist tatsächlich sehr Cthulhu-mäßig.
Ja.
Mhm.
Also die Dinge, die da rauskommen, die sind nicht schön, die sind auch nicht nett.
Mhm.
Und wenn sie dann rauskommen, dann gibt's Probleme, ziemlich große. Dann ist die Realität gerade mal wieder kaputt.
Mhm.
Das ist so eine Sache, um die sich die Zauberer zu kümmern haben, weil sie die einzigen sind, die das Know-how und auch die Möglichkeiten haben, solche Sachen zu verhindern.
Meistens machen sie sie aber auch kaputt.
Meistens sind sie aber auch diejenigen, die es kaputt machen.
So das heißt,
Risse im Raum-Zeitgefüge und im Realitätsnetz da
eintragen. So. Ja.
Ja.
Also in der Wikipedia steht, dass diese einzelnen Zyklen, dass man das danach einteilt, wer vorkommt, welche Leute mitspielen.
Das ist am einfachsten.
Mhm.
Also das definiert sich ja auch im Prinzip darüber, welchen Personenkreis man gerade betrachtet.
Hier ist nochmal die Liste. Die Zauberergeschichten, die Hexengeschichte, die Todgeschichten, Stadtwache-Geschichten, Ankh-Morpork-Geschichten und sonstige Romane.
Ja, Ankh-Morpork-Geschichten würde ich jetzt gar nicht so genau wissen. Was sind denn Ankh-Morpork-Geschichten?
Na, zum Beispiel die Jungfrau von Litwick. Doch, die auch. Aber auch zum Beispiel die volle Wahrheit. Das ist das Buch, was sich mit der Zeitung beschäftigt.
Stimmt. Und
mit der was beschäftigt?
Mit der Zeitung.
Der Zeitung.
Und mit Hollywood. So. Ja, das
Hollywood ist aber auch, glaube ich, obwohl doch, es ist schon eine Ankh-Morpork-Geschichte.
Ja, spielt nicht komplett in der Stadt, aber ist halt... Okay, dann weiß ich jetzt, wie das zu verstehen ist.
Voll im Bilde.
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, dann haben wir über alles zumindest mal gesprochen.
Doch. Ja.
Über das Wichtigste auf jeden Fall.
Ja. Ja, und da vorne liegt dann noch, ach, das ist das Spielbrett, was
das
da
ist
noch
das Spielbrett, liegt. Was ich hier gerade liegen habe.
Ja. Naja, wir hatten am Anfang, habe ich ja schon gesagt, mir wurde empfohlen, mit Going Postal anzufangen. Habt ihr, also da habe ich euch ja nach euren Empfehlungen gefragt, gibt es denn irgendwie ein, oder was ihr aber da nicht gesagt habt, ist, was ist denn jetzt euer Lieblingsroman?
Wachen, Wachen. Bei mir ist es ganz klar Wachen, Wachen. Das ist auch das Buch, mit dem ich angefangen habe. Mhm. Ich habe es ursprünglich meinem Vater zum Geburtstag geschenkt, aber der hatte daran kein Interesse. Damit bin ich danach auf Pratchett gekommen. Mhm. Und seitdem ist es auch mein Lieblingsbuch und ist auch das, was am schlimmsten aussieht von allen, obwohl es das einzige Hardcover-Buch ist. Ja.
Hast du mehrfach gelesen, oder wie?
Nicht nur mehrfach. Ganz, ganz furchtbar viel.
Ach so. Ach so.
Also ich würde jetzt so sagen, es ist ein Die Farbe der Magie und das Licht der Fantasie. Es ist Papier als Doppelband. Ich weiß mal nicht, welches ist, weil ich die immer gleich mal hintereinander lese. Hm. Die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Auch gut für den Anfang. Hm. Und die Hexenbücher. Die Hexenbücher mag ich sehr. Und die Tiffany W-Reihe, die dir ja jetzt nicht so gefiel.
Die ja, fand da ich steht hier, das ist die großartig. Empfehlung der Wikipedia, dass man mit der Tiffany W-Reihe anfangen soll.
Ja, die fand ich absolut großartig und würde sie auch definitiv Einsteigern empfehlen. Ja.
Hier steht eine vorgeschriebene Lektürefolge, gibt es natürlich nicht, aber es empfiehlt sich zumindest die Tiffany Way-Tetralogie, eine Unterabteilung in den Hexengeschichten in der Reihenfolge ihres Erscheinens zu lesen. Ach so, nur das. Also die soll man in der Reihenfolge des Erscheinens lesen, nicht die soll man lesen, sondern in der.
Ja.
Ja. Wegen der Entwicklung von Oma Wetterwachs. Ja.
Ja, wenn man da hin und her springt, dann kann das verwirrend sein, glaube ich.
Ja. Ist komisch, dass es sonst nicht verwirrend ist. Machen die Charaktere so wenig Entwicklung mit, oder?
Doch, sie machen schon viel Entwicklung mit, aber ihre Geschichten sind, sobald ein Buch zu Ende ist, auch zumindest für diesen Teil abgeschlossen. Das heißt, wenn man dann später einsteigt, kommt man trotzdem noch mit.
Weil da die Charakterisierung sozusagen das vorherige Buch beinhaltet. Also das Ergebnis des vorherigen.
Aber Tiffany W. ist ja selbst gerade am Aufwachsen, deswegen ist es auch eigentlich wichtig, sie vom Anfang an zu beobachten. Es ist tatsächlich wie Harry Potter zu lesen. Es ist
okay.
Ich verstehe den Harry Potter-Vergleich tatsächlich nicht so besonders.
Doch, warum nicht? Es ist eine heranwachsende junge Magiebegabte. Und sie lernt halt auch, dass man mit Magie nicht rumspielen kann.
Das ist aber tatsächlich jetzt nicht das Charakteristische an Harry Potter. Also auch nicht das Charakteristische an der Tiffany W-Reihe.
Nee, klar, das ist auch. Aber bei Harry Potter geht's halt auch sehr viel ums Erwachsenwerden, an den Platz in der Welt finden, an daran, wie man die Verantwortung, die man als Zauberer / Hexe hat.
Besseres Argument.
Ja.
Auch eben um das Weltenretten, und das macht sie ja regelmäßig.
Mhm. Zugegeben. Da merkt man auch ein bisschen, dass das ein Jugendbuch ist, weil es einen viel klareren ein Weg, ein Ziel, ein Hindernis, sagt man beim Film immer. Ne? Also da gibt's den Konflikt und die Auflösung des Konfliktes und daran wächst sie dann als Person. Das ist schon stark auf klassische Muster reduziert.
Mhm. Aduri möchte gerne noch auf das Gnu zu sprechen kommen.
Das Gnu? Ah, das gehört wieder zu Feucht von Lipwig, und zwar zur Postsache. Eins der großen Probleme der Post ist, dass sie inzwischen von den Klackertürmen abgelöst wurde. Die Klackertürme kann man mit Morsezeichen vergleichen oder allerdings auch mit einer sehr primitiven Form des Internets. Und das rauchende Gnu ist halt eine Gruppe von Klackertürm-Hackern. Und ich glaube, das, was ihm da so dran gefällt, ist eben der Name Gnu, denn das hat wohl scheinbar Bezüge zum richtigen Internet.
Gnu ist not Unix, genau. No.
Ich bin nicht sicher. Also Gnu tatsächlich gibt es in der Nomen-Trilogie einmal kurz die Erzählung, wie diskutiert wird, wie man denn einen Lastwagen stehlen könnte, und da kommt jemand mit der Idee, wir könnten uns ein Gnu stehlen und dann einen Menschen damit bedrohen, denn wir haben gelesen, dass man Menschen mit Gnus bedrohen kann, und das ist natürlich ganz falsch gelesen. Also, muss man natürlich wissen, muss entweder man liest es auf Englisch oder man weiß, dass es aus dem Englischen kommt. Und rauchendes Gnu, Smoking Gnu, hätte ja den gleichen Wortwitz.
Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich dann ein Doppelwitz, eben mit dem Bezug zum richtigen Internet und eben zu den Nomen.
Möglich.
Smoking Lou, also das G wird auf Englisch nicht gesprochen. Das ist dann noch, das ist ja, das, ja, Gnu ist ja ein irre Witz eigentlich.
Ich glaube, wenn man das tatsächlich liest, dann würde man erstmal automatisch gerne lesen, tatsächlich. Kopf biegt sich das ja in die richtige Reihenfolge.
Ja, klar. Wenn man das erwartet. Ja, aber ich meine, dieses GNU ist ja die Abkürzung für diese Unix-Tools und das heißt eben GNU is not Unix und GNU ist halt die Abkürzung davon und das G in GNU steht ja für die Abkürzung selbst. Das ist also rekursiv und das G wird aber nur auch nicht gesprochen. Das ist einfach nun irgendwie total irre. Also von daher ist das eigentlich, musste das jemand wie Pratchett aufgreifen, klar. Also das sozusagen fast obligatorisch. Ja. Also das, wenn man jetzt mal so die Leserschaft anschaut, dann sind das doch tatsächlich auch irgendwie Nerds, die sowas lesen, oder?
Es müssen nicht Nerds sein.
Eben aber dein Vater wollte es ja nicht lesen. Was hat ihm denn missfallen?
Mein Vater hat mit der Reihe für sich selbst schon abgeschlossen. Er selbst hatte nur wenige Bücher davon, aber er hat mehr Spaß in anderen Reihen gefunden.
Aha.
Meine Eltern lesen das. So, also das ist nicht unbedingt auf eine Gruppe oder Altersgruppe geschenkt.
Mehr Generationenwerk.
Ja, ich habe vor allem, wie gesagt, eigentlich noch kein Studentenzimmer gefunden ohne Pratchett. Also es ist
sehr verbreitet,
Kreise.
Das stimmt schon. Also ja. in der Hacker-Szene würde ich schon sagen. Ja. Gibt's eigentlich, ich frage mich, ob Leute, die Terry Pratchett lesen, auch andere Dinge zum Beispiel mögen. Wie ist es zum Beispiel mit Doctor Who?
Viel von gehört, weiß ich genau, dass es so viele Folgen gibt, dass ich niemals damit anfangen darf.
Soll sehr gut sein, es würde mich auch interessieren, allerdings es ist so viel.
Ja, Terry Pratchett ist auch viel.
Ja, aber es ist Zeug, was man in Zug
40,
mitnehmen kann.
40,
das stimmt.
Ja, 40 Bände und du sagst, du hast es eine unzählige Male gelesen. Also wenn du 40 Bände unzählige Mal liest, dann brauchst du nichts anderes mehr zu lesen.
Ja, aber Doctor Who, das ist so ein Ding, das wird einfach nicht enden, selbst wenn der...
Ja, klar.
Ja, es ist ja schon mal rebootet worden und das wird in Zukunft auch wahrscheinlich immer wieder passieren. Das ist wirklich so eine unendliche Geschichte.
Ja, klar.
Ich habe tatsächlich nicht die Zeit dafür, weil ich zu spontanen Suchten neige, wenn ich irgendeine neue Reihe, so irgendwas, was halt
bei
nicht
Serien
zu Ende ist.
Bei Serien ist das so, klar, das ist
richtig,
halt die
guckt man auf einmal. Ich habe Game of Thrones in zwei Tagen gemacht, ich habe diverse Serien in wenigen Tagen, mehrere Staffeln geguckt, das ist schon, dazu habe ich zurzeit nicht die Zeit.
Ja, dazu bin ich auch übergegangen, wenn ich Serien sehe, dann am Stück, weil das Schlimmste, was es gibt, sind doch diese Cliffhanger.
Oh,
ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die Leute früher eine Woche gewartet haben, um zu erfahren, wie es weitergeht.
Und dann gibt es und ja manchmal noch Cliffhanger am Ende der Staffel und man muss dann plötzlich ein Jahr warten.
Da muss man
ein
Jahr warten und dann auch immer nur so,
Sherlock-Folge
45, ja, Sherlock ist auch so ein böser
großartig.
Fall, genau. Also, naja, und dann muss man denken, gut, Sherlock ist ja nun auch noch, hat ja jede Folge schon eine gewisse Länge. Ist ja schon fast ein Kinofilm.
Das ist schon,
aber,
ist ja auch gut produziert.
Ja. Aber so, wenn es dann so Serien gibt, die so ganz kurz sind, wo jede Folge nur ganz kurz ist, finde ich total nervig. Also kann man nur am Stück sehen.
Ja, also ich warte auch immer mal. Also es gibt Sachen, die gucke ich mal eine Folge lang oder so, die man so als Unterhaltung nebenbei, bei Big Bang Theory mache ich das. Oder Simpsons oder so, aber das sind halt so Sachen, die muss man dann nicht am Stück haben. Aber nee, doch. Normalerweise möchte man die bitte gerne hintereinander. Halte mich auch normalerweise von Büchern fern, bei denen noch nicht alle der Reihe erschienen sind. Wenn da drauf steht, ist eine Trilogie, dann warte ich, bis sie alle da sind. Auch bei Game of Thrones, also Song of Ice and Fire in Buchform, habe ich mich nicht dran gehalten. Aber da habe ich auch erst die Filme geguckt und dann beschlossen, dass ich mehr davon brauche und die Bücher lesen muss.
Ja.
Ich denke, Dinge, die Leute lesen, die auch Pratchett lesen, würde ich Douglas Adams definitiv mit zuzählen.
Ja, sowieso. Ja, das auf jeden Fall. Aber Douglas Adams ist auch überschaubar im Vergleich.
Ja, vom Umfang her nicht vergleichbar. Aber
ja.
Auch britisch und auch skurril.
Stimmt. Ja, das ist dieses skurrile Britische. Das ist, glaube ich,
ja.
Also,
der hat es dann auch mehr mit Science Fiction statt Fantasy im Prinzip.
Ja, obwohl das auch nicht so die normale Science Fiction ist.
Ja, auch nicht. Aber Pratchett ist ja auch nicht die normale Fantasy.
Ja, okay. Das ist halt die britische Variante davon, genau. Ja.
Ich glaube, ich habe auch tatsächlich mal irgendwo in der Rezension gelesen, der Douglas Adams der Fantasy. Insofern,
Und hier sind sie schon sehr ähnlich.
Ja, also ähnlich, nicht wirklich, also sie sind nicht wirklich, sie lesen sich auch nicht ähnlich, aber sie haben schon eine ganze Menge Gemeinsamkeiten und beide haben halt mit wenig anderem Gemeinsamkeiten.
Mhm.
Ich denke, es ist das.
Ja, ja. Ja, ich glaube, da haben wir eigentlich schon mal einen ganz guten Rundumschlag gemacht, ne?
Ja. Wobei, es ist halt eine Riesenwelt, das heißt, wir haben bei weitem noch nicht alles Wichtige abgefrühstückt, wenn wir das machen, dann sind wir morgen früh noch hier.
Wir können ja auch nicht die ganze Welt erklären, dann müssen die Leute das ja nicht mehr lesen.
Stimmt. Das ist auch nicht so. Ja, aber schon mal ein paar Ansatzpunkte zu haben, ist, glaube ich, nicht schlecht. Ja. Oder man muss, man kann sich einen Überblick verschaffen in der Wikipedia oder so, dass man schon mal weiß.
Scheibenwelt-Wiki ist auch immer toll dafür.
Ja, ja, es ist das riesige Wiki, das habe ich auch schon gerade entdeckt. Und,
also für wen das jetzt alles sehr viel klang, man lernt ja diese Leute nicht alle in einem Buch kennen. Mhm. Das ergibt sich mit der Zeit und fügt sich wie ein großes Puzzlespiel zusammen.
Die Bücher sind auch alle sehr umfangreich, muss man sagen.
Also das ist doch nicht umfangreich.
Ja, umfangreich. Stimmt, das geht so. Da sind so einige, die sind da dicker.
Ja, das sind auch Doppelbände.
Ach, das sind Doppelbände, okay. Ja.
Auf die Art und Weise spart man sich dann ein bisschen Platz im Rucksack.
Ja. Adorin schreibt, kauft Bücher. Ja gut, es gibt die aber jetzt auch als E-Book, ne?
Einige gibt es auch verfilmt. Es gibt den Hogfather verfilmt. Schweinsgalopp heißt er, glaube ich,
das Buch heißt auf Deutsch Schweinsgalopp.
Der Film heißt, weiß ich nicht.
Film heißt weiterhin Hogfather.
Okay, dann gibt es Going Postal auch als Film.
Es gibt die beiden ersten Rincewind-Bände als Film.
Ja, die heißen wie?
Die Farben der Magie und das Licht der Fantasie?
Genau, okay, ja, das war das, wo ich den Doppelband auch erwähnt hatte.
Das sind auch tatsächlich zwei Filme.
Mhm. Ja.
Und dann gibt's noch Zeichentrick-Adaptionen von Macbeth.
Und es gibt eine Puppenanimation mit der Gnome-Trilogie, die zufälligerweise keine Scheibenwelt-Sache ist, aber nur vom ersten.
Ja. Das gibt's noch. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Ja.
Ja, gut, also wie gesagt, die Bücher wird's eh als E-Book geben und wahrscheinlich auch viel als Hörbuch und so.
Ja, Hörbuch ist gar nicht so einfach zu finden, wie man denkt.
Ja, nicht so einfach?
Also gibt welche, aber nicht alle und
auf Englisch aber vielleicht doch eher, oder? Obwohl
ich habe die mal versucht jemandem zu schenken, der nicht gerne selbst liest, aber viel nebenbei guckt und hört. Und es war nicht so einfach, die Bücher, die ich haben wollte, zu kriegen in Deutsch.
Wobei ich weiß, das Buch, wo Tod in Ruhestand geht, Gott, wie heißt das? Das gibt's zum Beispiel als Hörbuch. Das habe ich eben auch so jemandem geschenkt, der selbst nicht viel liest, aber viel hört.
Es gibt viel als Hörbuch, aber eben nicht alle tatsächlich. Was man doch eigentlich denken würde, weil sie haben noch schon ordentliche Reichweite und Verbreitung.
Ja, klar, natürlich. Und ich glaube, das sind auch so Texte, die sie als Hörbücher gut machen. Ah. Hier kommt nochmal der Hinweis, Text Adventure.
Ja, das hatte ich mal gefunden, weil ich weiß leider nicht mehr genau, wie es heißt. Mhm. Aber es gab auch tatsächlich mal eine Computerspiel-Adaption von Rincewind. Mhm. Ich glaube, es waren tatsächlich eigenständige Geschichten. Das habe ich nicht gespielt. Ich habe es auch nicht für meinen PC gefunden. Amazon hatte es nicht.
Halten wir also fest,
nochmal
das gibt es.
Es gibt sowas. Ja, ja, gut. Ja, ist ja auch, das lässt sich ja auch gut machen. Also ich glaube, das ist gut umzusetzen in so ein
das ist einfach eine riesige Welt.
Rollenspiel. Genau. Ja, ja. Gut, das meine diese Geschichte hier mit dem, also das da vorne das Spielbrett mit Morpork, dieses Scheibenweltspiel, weil das ist natürlich auch so eine Art Rollenspiel, wenn man so will. Ja. Nur eben wie nennt man das? Tabletop ist ja auch nicht. Also, das ist ein Rollenspiel mit Spielbrett und Karten.
So ein bisschen wie Siedler von Catan. So ein ganz, ganz kleines bisschen.
Mhm. Ja. Ja. Gut, dann danke ich euch für das doch recht ausgiebige Gespräch. Und würde ich sagen, müssen wir noch mal bei Gelegenheit auf solche und ähnliche Dinge zurückkommen. Ja, also vielen Dank.
Bitteschön.
Und tschüss.